Der Simon tut schon den Kopf schütteln, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Ja. Ah, da war ein Zabel-Philipp da unter mir. Da, du.
Hört man die Tonspur von mir?
Jetzt, ich habe sie noch drauf, aber man kann sie dann vielleicht rauslösen. Mit Zabel-Philipp meint er übrigens den Luca.
Ja. Genau, nicht der Phil.
Nein. Genau, und der Simon Balisa ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Bei unserem Digitec-Podcast für diese Woche, ich sehe gerade mein Bild schon wieder irgendwie. Ja, die Farbkorrektur. Der Luca und ich, wir sind ja vorher schon fast verzweifelt an unserer Logi-Capture-Software. Ich sage euch, sie ist vom Teufel. Die ist jetzt wirklich.
Die Software.
Vom Teufel besessen, wirklich.
Jedes Mal, wirklich, wenn die ein Update bringt, die Software, damit du die Logitech Webcams kannst, so customizen, was eigentlich alles gut tönt, aber jedes Mal, wenn ein Update kommt, dann es graut mir, dort installieren zu drücken.
Vor allem schlechte Idee, das irgendwie 20 Minuten vor dem Aufnehmen vom Podcast zu machen.
Ist unglaublich.
Ja, nächste Woche haben wir es dann im Griff. Bei mir macht es immer, wenn ich Alt-Taben aufs Logi-Capture seit einer Zeit, tut es einfach Signal zum Bildschirm schnell. Wirklich Signal schnell kappen, also von der Grafikkarte zum Bildschirm, was völlig weird ist, aber weil ich mal ein BIOS-Update probiert habe, weil ich herausgefunden habe, dass der Durchstrom-Modus von den USB-Ports irgendwie sich stört mit dem Logi-Capture. Ich bin wirklich dort mal deep gegangen, aber ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was es jetzt soll. Und dann hat es geheißen, ja, machst du ein BIOS-Update. Es ist wirklich...
Ich mag sie wirklich auch gar nicht. Aber gleich fest wie das Philips Hue, wo ich gefunden habe, ich installiere das auch, damit wir wieder Luca im Video fancy Hintergrundbeleuchtung haben. Ja. Bei mir sind wir am Updaten. Schon das dritte Mal in zwei Tagen.
Oh, wow.
Nonstop am Updaten.
Wow. Ja gut, ich habe ja da, du brauchst ja für die Philips Hue brauchst ja da die Bridge, also quasi
ja, genau.
Das Zusatzgerät.
Jetzt hast du schon zweimal updated.
Und das hat bei mir, wo ich das vorgestern, glaube ich, installiert habe, das hat auch ewig zum Update. Wirklich, ich habe schon gedacht, es funktioniert mal wieder nicht bei mir. Aber irgendwann mal ist es dann gleich gegangen. Du musst halt Geduld haben.
Das definitiv. Ja, jetzt ist es, glaube ich, die Lampe am Update. Ja, eben. Egal. Hey, übrigens, letzte Woche haben wir von dem Turtles Game geredet.
Ja.
Habt ihr dort, ich kann es aber nur überflogen, das Video, ich habe vor allem das Gameplay gesehen. Mir habe ich gar nicht geschnallt, dass das Turtle-Lied, haben sie natürlich wieder ein neues gemacht, das Cover, und der Mike Patton singt das. Von Faith No More.
Das Original,
oder? Nein!
Das singt der von der Verrecks, Mann. Wenn du los ist, hörst du es gerade. Aber ich habe es wirklich einfach so durchgeskippt. So gut, Mann.
Ich kenne es halt wirklich aus Kindheitstagen nur auf Deutsch. Für mich ist die Stimme, die deutsche Idee.
Zander war, oder? Teenage Mutant Hero. Teenage
aber es gibt natürlich, es hat natürlich schon mega viele verschiedene Versionen.
Frank Zander, ja, der Frank Zander hat das gesungen, genau. Kleiner Fact dann am Rand.
Es hat so viel Turtles-Singen. Ich habe übrigens erst entdeckt, dass es einen Turtles-Batman-Crossover-Trickfilm gibt. Von irgendwie ein, zwei Jahren. Und der sieht voll geil. Ich habe mal ein paar Ausschnitte gesehen. Der sieht mega geil aus. Den muss ich mir rücken noch geben. Also, aber das
kommt. Übrigens, Mike Patton, das ist auch eines von meinen besten Konzerten, die ich je gesehen habe, von Faith No More. Das war in einem Open Air in Belgien. Und jetzt haben sie einfach ein Rot ihres Bühnenbild. Weißt du, alle haben fucking LED-Wände und so. Sie haben einfach einen gigantischen, hurenschweren roten Vorhang hinten dran gehabt. Und dann ist irgendeiner auf die Bühne. Und ist dann wieder so Stage steifen. Aber das Problem ist, an diesen Open Airs hat sie so einen recht weiten Abstand und dann so einen Haag, oder? Also so einen Brusthöhe, ja. nicht ganz Brusthöhe, Balustraden, oder? Dann nachher der Graben zwischen ihnen, der hat also voll Anlauf genommen, ist voll Kopf voran, hat den Wellen aufs Publikum, hat nicht ganz verwutscht und mit der Fresse voll an den Haag
gegangen.
Wir haben es nicht gesehen, was mit ihm passiert ist, wir sind ein bisschen weiter weg gewesen, aber der Partner so, that was sick. Und dann hat sie wieder gespielt. Das ist so geil.
Oh, Scheiße. Ich habe die mal, ich glaube, im Greenfield gesehen, wo sie sich da wieder zusammengeschlossen haben.
Ja, das ist die Tour wahrscheinlich. Ja.
Das war eines der ersten Konzerte gewesen, bei der Wiedervereinigung. Dort war super geil drauf. Gewesen, wirklich, was ist das? Ich glaube, das. Genau. Und dann am Gurten habe ich es dann wieder gesehen, ein Jahr später. Und dort sind sie schon wieder auf ihrem. Ihrem Standardtrip gewesen. Du hast gemerkt, die haben schon irgendwie x Konzert gespielt, völlig nicht gut drauf gewesen, hat die ganze Zeit irgendwie geschrien, fuck Belgians, you fucking Belgians. Ich habe nicht geschnallt, wo er überhaupt ist. Und so. Das ist wirklich nur ein scheisse Clown gewesen. Unglaublich, so riesen Welt, im ersten Konzert, super drauf, weißt du, wirklich so, aber ja,
Ja. Dann ist es eben hure geil, gell? Weil das ist, dort ist er auch super geil drauf gewesen. Ich hatte das voll nicht so auf dem Radar gehabt, dass das vielleicht ein gutes Konzert wird. Und wir sind einfach mal gegangen und so gefunden, ja gut, das ist Headliner, ja, ja, easy. Und ich kenne ihn auch von früher. Aber wirklich, pff, das war das Krasseste gewesen dort.
Ja.
Ja gut, dann haben wir noch ein bisschen Musik gehört, das ist schön.
Schauen wir mal, unsere News auch so krass werden, respektive unser Programm. nämlich heute, heute, genau. Also, wir fangen dann mit den News an, unter anderem Google Nest oder beim Schlafen zuschaut. Das OnePlus 8 und das 7 mit 5G-Problemen, beziehungsweise ganz viele Phones, die 5G-Probleme haben. Dying Light gibt, Dying Light 2 gibt ein Lebenszeichen von sich. Xbox VR-Gerücht. Dann mal ein grosses Update zu Game Pass, wo einfach eine Schwette neue Games bekommt. Und dort kann man gerade auch noch über PlayStation reden, die haben auch noch ein paar neue Games.
Und EA Play ist ab heute,
hä? Ja, genau. Eben darum ganze Schwette. Dann Jade Raymond hat ein neues Spielstudio gegründet. Netflix-Profilsharing wird schwieriger. Mhm. Und nachher in unserem Big Screen-Segment sicher über Palm Springs wollte ich ein bisschen reden. Und ein Doku In Search of Darkness 2. Und in der Spielecke über Moondown. Das, Luca und ich haben das schon gestreamt. Und vielleicht nochmal Chicken Police, weil das habe ich durchgezockt. Aber fangen wir doch an mit den News. Unser Google Nest, ich habe es ja auch gefunden, ist ja einfach, das ist ja der Google Nest Hub. Home Hub hat er doch, nein, Home Hub ist der andere. Nein, wirklich, der hat Nest Hub geheißen. Also der mit dem Display, oder Smart Display. Und ist jetzt einfach ein Update rausgekommen. Ich habe es zuerst auch gar nicht so spannend gefunden, weil optisch sieht er genau gleich aus. Aber hat auch gleich noch irgendwie etwas, was einfach noch lustig ist, weil eben, kostet 100 Stutz, das Display ist ein bisschen besser und der Sound ist ein bisschen besser. 50% mehr Bass. Bass.
50% von Bass.
Finde ich so geil, ja. Also 50% mehr Bass.
Okay. Was für im Vergleich zu was?
Und habe ich gelesen, ja, mit so. Gut. Vorher hat mein Herz so geschlagen und jetzt beim Bass steht es so. genau, nein, aber das Interessante oder auch creepy ist eben, dass der bei dir deinen Schlaf kann tracken. Und der hat keine Kamera. Im Gegensatz zum Nest Max, so wie der heisst.
Mhm.
Und der macht das mit dem Soli, das ist eben so der so Radar, also eben elektromagnetische Wellen, die es aussendet und dann kann es auf deinem Nachttisch steht, dann kann es wirklich messen, wie du dich bewegst, wie du dich schlafst, wie du schlafst, wie du schnarchst und hustest und tut dann, und, man hat auch noch Lichtsensoren, Temperatursensoren, habe ich gar nicht gewusst.
Crazy, ja.
Und dann, ja, dann trackt es einfach das alles und kann dann das auswerten, es soll es auch nur lokal speichern, sagen sie. Und
sorry.
Ja, den musst du immer mit dem Vorbehalt, oder? Aber ja, nein, finde ich potenziell interessant. Ich kann jetzt einfach. Ich müsste jetzt einfach nicht so ein Teil auf dem Nachttisch haben, weil ich einfach. Was wollte ich dort mit dem? Sind ja, ihr noch in der Market für so etwas?
Absolut. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es. Also mit der iPad-Diskussion haben sie ja schon gesagt, mein iPad ist jetzt das schon. Ich habe das eh immer nur auf dem Nachttisch und ich brauche das wirklich als Uhr, als Wecker, als. Nein, wecken zwar nicht, aber als Uhr, als Device, um noch irgendwie ein bisschen Spotify zu hören vor dem iPad. Ich muss immer etwas haben zum iPad. Irgendwie jemand, der mit mir redet. Nein, ja, weißt du,
irgendwie. Erzähl mal von deinem Tag.
Podcast oder irgendwie sowas. Oder irgendwie, weißt du, auch nicht. Ja, so ein bisschen sowas. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt das noch meinen Schlaf kann tracken kann, was ich eigentlich schon noch easy finde. Weil ich irgendwie hure schnarchle und so, vielleicht kann man das noch ein bisschen Aufschluss geben oder etwas. Ich, und dann müsste ich das iPad eigentlich gar nicht mehr haben. Also ich wäre eigentlich ziemlich... Wobei wahrscheinlich ja der Bildschirm nie so geil ist wie der vom iPad und so. Das ist ja schon auch immer das Problem, oder?
Ist, ja gut, du... Sorry, ja, sag.
Nein, ich will nur sagen, du kannst ja nicht... Also wie ein iPad würdest du ja nicht verwenden, weil also, du nimmst ja nicht das Gerät nachher in die Hand, hat ja noch das Kabel dran und schaust rein und schaust das Video. Also
wenn es auf deinem Nachttisch steht. Ich nehme das iPad auch nicht in die Hand. Ich kann es ja einfach nur auf dem Nachttisch und hänge es dort. Also ich stehe, ja.
Aha, du bist nicht irgendwie etwas lesen oder so drauf? Oder?
Nein, selten. Fast nie. Aha. Zum Lesen habe ich ein E-Book oder habe normale Bücher oder das Handy.
Aber auch zum Schauen ist halt, es liegt dann immer auf der Seite vom Nachttisch. Da musst du ja immer irgendwie so blöd liegen. Also,
Ja, aber das stört mich nicht. Weißt, ich schaue auch dort nicht irgendwie, und ich schaue nicht ganz Film, ich schaue schnell ein bisschen YouTube-Clips und so. Oder wenn jetzt irgendwie,
so. Gut für das, wird es schon gehen.
Für jetzt wird es schon gehen. Ja. Also was ich so gehört habe, ich habe ja selber keins, aber ich habe zum Beispiel am Jan Johansen, unseren Redaktor in Deutschland, der das ein bisschen getestet hat und habe das auch mit ihm ein bisschen diskutiert und auch sonst, wenn ich so ein bisschen Kommentare lese von Usern und so, Leuten, die das gekauft haben, der Tenor ist überall ein bisschen gleich. Es sind alle fast ein bisschen enttäuscht vom Funktionsumfang. Es ist im Wesentlichen ein bisschen ein besseres Google Nest Mini, Also es kann alles, was du mit Google Assistant kannst machen, so Sprachsteuerung, aber nein, genau das nur Scheiß. Das. Du hast einfach nur ein Display dazu, wo ein visuelles Feedback gibt, aber ja, du kannst zum Beispiel die YouTube-App nutzen und Videos schauen damit, das stimmt, aber du hast nicht einen Touchscreen oder so, wo du kannst suchen effektiv nach Videos stimmt. Und machen und tun, sondern es funktioniert alles über...
Du hast schon einen Touchscreen, aber genau, du kannst nicht...
Es funktioniert alles über die Sprachsteuerung, mehr oder weniger. Also du kannst vielleicht schon Play, Vorwärts, Rückwärts, Pause drücken, aber du kannst jetzt nicht eine Tastatur aufmachen, scheint.
Das kannst
du,
glaube ich, nicht, nein.
Wo du kannst in der Suche im Funktion etwas eingeben. Das heißt,
aber das willst du auch nicht. Aber
das willst du auch nicht, vielleicht bei YouTube nicht, aber er hat zum Beispiel beschrieben, ja, wenn du willst, bei Spotify zum Beispiel die richtige Folge von deinem Lieblingspodcast, Digitech, zum Beispiel, aufmachen. Sorry. Probier das mal mit der Sprachsteuerung. Sagen, ich würde jetzt Digitech Podcast Folge 32 irgendetwas, so Zeug sei halt einfach beschränkt oder sehr schwierig. Oder auch Netflix ähnlich. Du willst die richtige Folge von einer Serie aufmachen, ja. Wo du gerade am Schauen bist. Und du kannst das Zeug. Es ist einfach so derart beschränkt auf das Google Assistant, dass es eigentlich im Wesentlichen am Schluss auf das hinausläuft, was du schon mit einem Google Nest Mini hättest, nämlich einfach ein Hub zum Sprachsteuerung benutzen. Im ganzen Haus und dann klatschst du noch ein Display dran, wo dir ein bisschen Feedback gibt. Das kann teils nützlich sein, aber ist eher ein bisschen beschränkt. Du hast Boxen, die nicht wirklich richtig super sind, wo du jetzt sagst, das ersetzt mir auch keinen Smart Speaker oder so.
Der Sound ist im Fall schon recht easy. Also ich habe den Max zu Hause. Ja. Der Sound ist schon recht okay. Also ich finde das wirklich easy.
Ja, ich sage nur was, ich habe es ja nicht, aber... Ich habe jetzt viel wirklich so in der Richtung gelesen von Leuten, die sagen, ja, das ist okay, wie du sagst, das ist okay, aber eigentlich, also wegen dem Sound kaufst du das Ding nicht.
Oh nein, also...
Und wegen dem Display kaufst du es irgendwie auch nicht. Und am Schluss kaufst du es aus Gründen, wo du sagst, du müsstest überlegen, längt nicht ein Google Nest Mini auch in dem Moment. Das ist einfach viel günstiger. Und,
ja, den brauchst du dann aber auch nicht. Also wenn du den Mini brauchst, dann brauchst du auch den nicht. Oder? Also,
ja.
Nein, ich finde auch, das ist bei all diesen Smart Displays Schüssel, musst du gut überlegen, für was du es brauchst. Mhm. Bei mir steht der Küche und ich brauche es wirklich auch einfach, um dort Podcast zu hören, während ich koche. Mhm. Und manchmal schaue ich noch Netflix dazu. Weißt du, ich tue es halt einfach vom Handy direkt spielen es ab auf dem Ding. Ja, ja, logisch, dann sagst du einfach
vom Handy Folge. Auf den abspielen, ja. Aber kannst du ja, zum Beispiel sagst... von dem aus auch auf dem Fernsehen steuern vom Nest?
Ja. Das kann ich. Gut, das finde ich eben noch easy. Du kannst nachher auch am Display sagen, okay, spiel es mir jetzt statt nur auf dem, spiel es mir auf dem anderen Display ab oder auf dem Fernsehen oder spiel es mir auf beiden ab. Das kannst du dann wiederum am Gerät steuern, oder?
Mhm.
Okay. Aber ich fände damals gesagt, ich hätte zum Beispiel dann gerne irgendwie Sachen. Kannst du mir jetzt nicht das verdammte Kochrezept, einfach die verdammte Browser-Seite, tu mir doch die einfach dort anzeigen, damit ich nicht immer mein Handy muss führen. Das ist etwas Basics, oder?
Mhm.
Das glaube ich, geht nicht, außer das muss man Workaround finden.
Mal, es geht, aber nicht direkt vom Handy. Du kannst es nicht dort drauf spielen. Du kannst aber ja die Kochrezepte anzeigen, aber das kannst du ja auch nur auf gewissen Seiten. Und das sind ja dann sicher nicht die Seiten, die du willst, weil wenn du ein Kochrezept googlest, dann ist es nicht immer oder nie von kochen.at oder so.
Ja.
Weil die Rezepte halt einfach nicht cool sind. So. Und die, die richtig getroffen sind, die kann ich dann nicht interpretieren, weil die nicht richtig eingepflegt sind. Irgendwie. So, das ist so
eben, aber hast du das eigentlich wie einfach eine Webseite graben? Weißt du, ohne dass du oben die Adresszeile hast und die für kannst du und runter scrollen, das scheint mir so eine Basic-Funktion zu sein. Aber ja, gut.
Es ist wirklich so ein Gerät, wo ich das Gefühl habe, es sucht ein bisschen nach einer Rechtfertigung. Du hast deine 2, 3, 4 ganz spezifische Use Cases, wo du sagst, dort ist es nützlich, das ist cool, aber außerhalb von dem ist es ein bisschen nutzlos. Und darum, ja, es ist ein bisschen so. Und was ich noch wollte zum Schlaftracken sagen, bei mir ist das gleiche Problem wie mit den Smartwatches. Ich habe das 2, 3 Mal ausprobiert, ein bisschen so Schlaftracken. Ah ja, da REM-Phase, unruhig, ruhig und so. Tut mir ein bisschen Daten auswerten und dann bin ich da so, tja, und was mache ich jetzt mit diesen Daten?
Okay. Ja, geil ist natürlich, dass du nicht in der Scheißphase geweckt wirst. Das ist ja
wenn du
das wäre das einzige Geile, oder? Mhm. Wenn du sagst, okay, ich will zwischen, sagen wir in meinem Fall jetzt 6:30 und 6:30 aufstehen, irgendein ist. Und dann weckt er dich in der perfekten Phase, dass du nicht völlig übermüdet bist. Weil das macht es einen Tag kaputt. Und irgendwie in der, ich glaube, REM, da weiß ich jetzt auch nicht genau, aber wenn du mit in der irgendwie geweckt wirst, dann ist es scheißegal, ob du 9 Stunden pennt hast oder nicht. Es ist einfach nicht, du bist nicht erholt. So. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich dann Sinn machen will. Oder so Antischnarch, aber das habe ich auch mal noch testen, das habe ich nie gemacht. Es sind immer noch da oben die Geräte, scheiße.
Seit 2,5 Jahren.
Ich finde es einfach auch mehr, einfach wie der Luca. Ich finde es einfach witzig zum Auswerten. Aber genau, ich wüsste auch nicht, was machen damit. Es ist rein interessant, einfach zum sehen, wie man pennt. Aber
bestätigen dir. Ja, du hast geschlafen. Ja.
Genau.
Weißt du, was du sagst? Du, ich habe keine Minuten, pennt. Sagst du, ich habe mich eine Stunde aufwachst oder so. Es gibt ja manchmal so Nächte, so pure Weed. Dann wird er das schon zeigen. Mal, hast du schon.
Mal.
Aber sie verkaufen es trotzdem bei warmen Weckchen, weil die hure Dinger, aber ja.
Ja, ich würde es vielleicht
also, sogar mal probieren. Kommt zum nächsten. Das ist ein Input von einem User. Ich bin jetzt sicher, ob es gleich ist, wo offenbar Dominik schon bestürmt hat, wo ich ihm das einmal und ich gefragt habe, was er dazu meint. Aber mir hat auf Discord hat mir einer geschrieben, eben wegen OnePlus, dass die wegen Fake 5G. Ganz so dramatisch ist es nicht, aber ich habe es gleich noch interessant gefunden. Und zwar das OnePlus 8, das ist ja jetzt doch schon ein Jahr draußen oder so. Mhm. Fast. Und es betrifft offenbar auch das 7. Es ist eben ein 5G-Phone und es funktioniert aber einfach in extrem vielen Ländern. Wirklich, also es gibt in den OnePlus-Foren, in sind die Leute, listen all die Länder auf, was nicht funktioniert. Die Schweiz eben auch, in allen 5G-Netzen, also egal ob Sunrise oder Swisscom, funktioniert einfach das 5G nicht. Und genau, jetzt ist das Telefon kann schon 5G. Mhm. Aber die Problematik ist dort wirklich, dass erstens 5G ist halt noch sehr neue Technologie. Und das ist genau beim 4G übrigens genau das Gleiche. Dieses 4G-Phone funktioniert jetzt auch nicht zwingend in jedem Ausland. Weißt du, darum das Problem, wenn du ein Telefon aus den USA kaufst, funktioniert es vielleicht nicht mit allen Frequenzbändern da. Und beim 5G ist es halt ist noch extremer, weil das so neu ist. Und dann, die haben halt ihr Telefon gemacht mit diesen paar Frequenzbändern. Und die Swisscom und so, denen ihres 5G ist einfach nicht kompatibel mit dem. Bis heute, so viel ich, wie ich das gesehen habe, funktioniert das offenbar immer noch nicht. Und klar, ist halt einfach frech, oder? Finde ich auch, weil sie verkaufen dir ein 5G-Telefon. Ich meine, ich habe noch kurz geschaut, Swisscom zum Beispiel bietet es jetzt nicht selber an. Oder? Weil das fände ich dann nur dreister. Mhm. Wenn sie dir ein 5G-Phone andrehen,
wo es geht ihrem eigenen Netz gar nicht. Nicht kann.
Vielleicht haben sie es auch darum nicht, ich weiß es nicht.
Ja, gut, ja.
Betrifft auch andere Hersteller, ist nicht nur OnePlus. Aber genau, und es gibt aber einen Workaround, ich habe mir den kurz angeschaut. Du musst da irgendwie das, wie heißt Voice over LTE da, weißt du, also Wi-Fi-Calling, musst aktivieren. Ist im Fall aber nicht, ja, ist aber nicht einfach irgendwie so 1-2 Buttons. Also ist schon noch, das ist umständlich. Wirklich, da musst du ein bisschen basteln. Musst du mit Developer Options, da fangst du mal an und dann musst du einen PC anschliessen. Und also das ist ein, ist wirklich nicht einfach, es sind verdammt viele Schritte. Mhm. Also wirklich zuerst, weil bei der einen ist einfach gestanden, die beiden Sachen aktivieren. Da habe ich gedacht, ah ja, das klingt ja noch easy. Und dann die Anleitung, wirklich da installiert er das am PC mit diesen Treiber, lädt er das runter. Dann musst du irgendwelche Zahlen eingeben, dann Engineering-Modus und dann irgendwie im Screen runter, dort das einstellen. Also, ja. Also, ich meine, bist jetzt nicht Stunden dran, aber ja, bist du dran. Und dann gehst du aber bei den meisten, offenbar.
Aber kann man dann, weiss man dann, welche Bänder, weißt du, weil ich bin jetzt da gerade mal schnell schauen, mein Nord zum Beispiel, das hat weniger Bänder als dann das neue Nord N10. Und ich glaube, das ist dann wirklich auch schon der einzige Unterschied, so wenn ich jetzt das gerade kurz in meinem Google gesehen habe. Dort steht dann aber, die und die Bänder sind irgendwie verfügbar und bei meinem Nord sind es weniger. Kann man das echt irgendwie herausfinden, welche 5G-Bänder jetzt hier in der Schweiz aktiv sind? Weil ich meine, das wird ja, du sagst ja, es sind andere Hersteller auch betroffen, da musst du ja irgendwie können...
Also ich glaube, es geht nicht. Ich also, weiß nicht, ob es jetzt eine offizielle... Also ich weiss, man findet das raus, weil es gibt einfach immer Leute, die wissen es irgendwie. Ich habe das auch schon mal nachgeschaut, als ich ein Telefon aus den USA gekauft habe. Und also beim, genau, du, wie du es gesagt hast, bei deinem Phone selber siehst du es, oder? Du kannst ja meistens in den Specs kannst du nachschauen.
Genau.
Und dann gibt es, ich weiß jetzt nicht, wo du offiziell Stelle ist, aber ich habe das auch schon gegoogelt und man findet das dann raus. Das gibt dann Leute, die sagen dann die und die. Aber ich wüsste jetzt nicht, weißt du jetzt offiziell, ob der Swisscom und Sunrise und so, ob die eine Seite haben, wo die aufgelistet sind.
Ja, gut, ja also schon, ich bin da gerade in einem Swisscom Community Forum und. Ich glaube, das scheint mir die Antwort von einem, zumindest von einem offiziellen Swisscom Community Manager zu sein, wo im Mai 2020 gesagt hat, dass 5G aktuell hauptsächlich auf zwei Frequenzen eingesetzt wird. 5G Plus auf dem Band N78 und schweizweite 5G-Abdeckung auf Band N1. Und es kann zukünftig durchaus möglich sein, dass es noch mehr Frequenzen wird geben, aber das sind jetzt halt die zwei, die sie hauptsächlich nutzen.
Eben, und das sind mega wenig. Und Dominik hat zum Beispiel auch gesagt, er hat dann auch 5G am gleichen Ort, hat er es mal nicht. Also weißt du, weil dann die senden ja noch die kürzere Welle, nicht kürzere Wellenlänge, aber der Empfang ist irgendwie von diesen 5G-Antennen ist viel kürzer. Und dann, ja, also das ist, glaube ich, einfach nur momentan funktioniert es auch noch nicht so gut. Also ich muss noch mal schauen, mein Telefon hätte 5G, aber Digitec Connect hat das ja noch nicht. Mhm. Und kann ich dir mal ein Update geben, wenn ihr das mal habt, wie das da funktioniert. Bin ich auch noch gespannt, ob es irgendwie einfach das Frequenzband nicht hat. Gut, ich könnte jetzt nachschauen, ob Sunrise das Velios die unterstützt. Aber ja, jedenfalls bist du wirklich gerade mit deinem Telefon zum Teil noch die Arschkarte gezogen. Ich finde, von Art ist das auch wirklich, das ist auch lästig. Also gut, da muss man dazu sagen, dass 5G ist einfach auch noch nicht so... so gut, wie das beworben wird und so. Darum verpasst man ehrlich gesagt glaub auch noch nicht so viel.
Ja, ich glaube, das ist so in zwei, drei Jahren. Das war beim 4G ja schon genau das Gleiche gewesen. Dort hast du auch mal auch den Aufpreis zahlen, haben auch die Hälfte der Telefone haben's nicht können und so. Und das ist jetzt halt. Stört mich nicht ganz. Ich glaube, du musst einfach aufpassen, wenn Heftli machen. Wenn du das 5G-Handy kaufst und welchen Provider das hast und so, dann musst du dich wirklich informieren vorne. Was ist, bist du dann lackiert und kannst du dir zurückgeben. Ja,
also vor allem, wenn du es kaufst, wegen dem. Dann
wegen dem, genau. Dann ich muss hätte jetzt offenbar das 5G, aber ich habe es nicht wegen dem gekauft, sondern es ist einfach, das ist nice to have, ist noch dabei.
Alright, dann gehen wir doch weiter zu Dying Light 2. Das ist ja so eine never-ending Story. Ich habe das einmal nachgeschaut. Das erste habe ich noch richtig geil gefunden, Open-World Parkour-Zombie-Game.
Ja.
Und
mit einem von den besten Co-Ops, finde ich. Wir haben es immer Co-Op-Game, der LAN-Party, wir haben es mal an einer LAN-Party gezogen und einfach wirklich am Samstagmittag angefangen zu spielen und haben am Sonntag zur Nacht um 10 Uhr haben wir irgendwie gedacht, hey, schau, es geht nicht mehr, wir müssen jetzt mal wirklich gehen. Also, es war so gut gewesen.
Okay, so lange es nicht Koop zockt, aber ich habe es alleine lang gezockt. Und genau, die haben das schon mega lange, haben die das schon angekündigt. Das hätte, glaube ich, letztes Jahr irgendwo im Mai rauskommen. Bin ich mal sicher, ob das der erste Release-Datum war. Jedenfalls haben sie es jetzt wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Und jetzt haben sie eben mal solche News rausgegeben mit irgendeinem Trailer. Der Trailer fängt an mit so beschissenen Meme-Tweets, wirklich völlig unnötig. Und, aber eben, die dürfen mir ja nichts sagen, machen die ja selber.
Genau.
habe ich jetzt durch die Blume gehört, dass du nicht so Fan bist von diesen Meme-Tweets. Lustigerweise hast du nämlich noch keins gemacht.
Ich komme einfach auch nie... Mich lieben einfach alle.
Ja, ganz, ganz bestimmt, das wird es sein.
Nein, aber genau, nachher hat es ein bisschen Gameplay drin gehabt, wo aber nicht wirklich Neues zeigt, dann ist das Gefühl, viele reine Gegner habe ich zwar noch nie gesehen. Jedenfalls, sie haben gesagt, das käme dieses Jahr und sie haben auch vorher schon bekannt gesagt, dass viel zu früh angekündigt, das Game. Also einfach. Und, aber man muss sagen, wir hören nicht so viel gut, dass irgendwie das Ganze, die Entwicklung dort, einfach huere chaotisch, glaube ich. Und
ich glaube, das ist hinter das. Vielleicht haben sie jetzt den Rang noch geschafft, aber es hat dort wirklich mal so ein paar Berichte gegeben, wo es geheißen hat, sie hat sich überlüpft und bla bla bla. Mhm. Und es ist, glaube ich, mal für jetzt oder sogar letztes Frühling mal angekündigt gewesen. Aber jetzt haben sie noch kein Datum, sie sagen einfach das Jahr, oder?
Sie haben einfach genau, 2021.
Ja. Es ist, ja, sie haben eben so mega ambitioniertes Zeug machen, wo du irgendwie dann, wenn du irgendwie die eine Entscheidung triffst, dann wird die Stadt überflutet und da sind verschiedene Gangs und Zeb und jenes und so ein bisschen Versprechungen, die so ein bisschen auch an Fallout, dort hat es ja das auch mal gegeben, aber so schon in einem kleinen, hast du einfach am Anfang müssen entscheiden, ob du jetzt das Zeug in die Luft jagst oder nicht und so. Aber ich habe schon immer gedacht, das ist ambitioniert und es hat dann auch gar nicht mehr so geil getönt, weil der Co-op dann offenbar eben auch nicht mehr so geil gewesen wäre wie der erste. Da haben wir ein bisschen Bedenken gehabt. Aber ich bin schon immer noch sehr pumped. Also wenn sie es gut machen, aber ich bin jetzt skeptisch gewesen, habe jetzt Freude, dass es wieder dass ein Lebenszeichen gekommen ist und freue mich sehr, dann nach einer LAN-Party hoffentlich im Herbst können. Das wird Frühling 2022, aber im Frühling 2022, wenn es dann wirklich rauskommt, mache ich jetzt schon wett, dass es dann noch rauskommt. Aber finde ich cool. Aber mal schauen.
Ja, genau. Das kann ich mir auch nicht sagen. Das nächste ist eigentlich etwas Kurzes, wo Microsoft auch schon wieder dementiert hat, aber die Xbox mit Virtual Reality. Das gibt es ja nicht. Es hat immer viel Gerüchte gegeben, dass sie auch mit Oculus Rift zusammen etwas machen würden, mhm. weil die ja auch von Anfang an den Xbox-Controller unterstützt haben, hat sich das irgendwie so etwas naheliegend gewirkt. Und jetzt hat in Italien jemand mit dem neuen Headset, da, ich habe es auch irgendwo, da, das neue Xbox-Headset da, habe ich auch noch bei kurzem testen. Der hat das eingesteckt und dann ist so eine Meldung gekommen auf Italienisch, dass das, ich glaube, das VR-Headset updated wird. Der Luca kann es uns übersetzen. Ich weiß nicht, gar nicht genau, was genau gestanden ist.
Was sind's? Jigi?
Da kannst du, glaube ich, draufklicken auf den Link dort. Und, aber genau, Microsoft hat dann gesagt, und genau, sie haben ja nichts VR, darum ist es irgendwie halt, hat man dann schon gemeint, ja gut, wenn da schon im System in Text für das drinsteht, für das Virtual Reality Headset, dann muss ja irgendwie etwas kommen. Sie haben dann aber gegenüber Kotaku, glaube ich, gesagt, das sei einfach ein Fehler in der Übersetzungssoftware. Ja, ja. Also ich kann es zuerst mal rausnehmen, aber ich habe gefunden, ja, weißt du, es kann ja einfach jetzt einfach eine billige Ausrede sein.
Ja, weil es gibt, sie sind schon gewisse, also weißt du, sie sind offenbar, es nicht gerücht, aber sie sind auch im Kontakt mit denen, die haptische Feedback-Technologie da für den neuen Controller, Sony-Controller gemacht haben. Die haben, glaube ich, auch, ne, Nintendo zwar nicht, aber die das gemacht haben, das ist eine Firma, die heisst irgendwie Immersion oder so, und dort gibt es Gerüchte, dass auch Microsoft mit ihnen am Diskutieren ist, das würde jetzt natürlich das wieder ein bisschen nähren. Weißt du, weil dann würden sie vielleicht ja auch, ich meine, dass du, die werden schon nicht nur ihren Xbox-Controller für VR dann brauchen, weil das macht ja wenig Sinn. Ja. Dass du einfach im VR bist und trotzdem den Controller in der Hand hast und vielleicht ist ja das dann eben doch auch noch mit den Immersion zusammen, sind sie noch etwas ganz Neues am Basteln, also könnte schon sein.
Ja, eben, also genau, ist beides möglich. Also, dass das an der Software liegt, kann ich mir schon auch glauben, weil das ist garantiert, läuft alles automatisiert, fängst und so. Würde mich jetzt das auch nicht überraschen. Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, dass das tatsächlich so war. Weil es ist jetzt nicht so, dass jetzt VR so erfolgreich ist, dass sie das unbedingt auch machen müssen. Ich meine, auch PlayStation VR, das hat jetzt nicht viele PlayStations, glaube ich, wirklich verkauft, weißt du?
Ist auch einfach zu früh gekommen, das PlayStation VR. Ja. Also, weißt du, das ist so ein bisschen wie. Ich habe Lust auf zwei Gameboy-Screens vor meinen Augen zu schauen. Ja, aber so hat es ausgesehen.
Ja, ich weiss, es ist, ich finde sie auch nicht bequem, aber der Luca und ich, meine ja eben, das Letzte ist, wo wir dort gegamed haben, oder ich, und er zugeschaut, dann war das Iron Man gewesen.
Das ist schon.
Oh mein Gott, hey, ich meine, bei dir hat es im Video noch besser ausgesehen als bei mir. Das
ja. Das hat schon beschissen ausgesehen. Ah, ja, genau, wirklich beschissen. Also ich kann nur sagen, schnell, wegen dem italienischen Il Visore VR, also Visore ist kein Headset. Also das ist nicht Kopfhörer und Mikrofon und so, das ist eher ein Brille aus Sichtgerät. Ja. Also das steht einfach eben, der VR-Brille muss updated werden. Nicht irgendein VR-Headset oder was weiß ich. Und was damit gemeint ist, bup.
Ja. Gut, aber eben. Ja, du, mal schauen. Also eben, die sind garantiert irgendetwas am Tüfteln, aber ob das wirklich, wie konkret das ist, du mal schauen. Dann nochmal Microsoft und auch ein bisschen PlayStation. Ich habe gefunden, Mensch, schon lange nicht mehr über den Game Pass geredet und Microsoft gibt ja uns ja mega viel Geld immer für uns im Podcast.
Eben leider nicht, ich zahle immer noch 10 Stutz jeden Monat.
Nein, aber ich kann es, weil gerade gestern hat mir der Kollege gesagt, er wollte den Game Pass mal wieder abstellen, braucht er nie. und ich schon gefunden, so, gut, kannst ja du schon, aber gerade jetzt ist eigentlich ein blöder Zeitpunkt, weil genau jetzt hat es angefangen mit Bethesda, jetzt ist auch die Übernahme ist auch durchgewunken worden, auch in Europa. Der Kauf, Microsoft Bethesda gekauft hat und haben die übrigens, über das haben wir auch nie geredet, die haben bestätigt, dass viele oder die meisten Games wirklich exklusiv werden kommen, die neuen, auf der Xbox. Ja. Und PC.
Das haben sie, das hat man gemunkelt, aber definitiv geredet darüber haben wir nicht, dass das jetzt bestätigt ist. Nein.
Ja. Ja, und sie haben einfach in dem Atemzug haben sie auch noch kurz die 20 Bethesda Games auf den Game Pass gerührt. Und ja, also ich meine, das ist alles dabei, von irgendwie Doom 3 zum neuen Doom, zu Dishonored 1 und 2 und Skyrim und Also, ja,
das ist schon krass. Das ist krass, das ist scheiss mit. Ich kann ja nur auf dem PC, oder? Ich habe keine Xbox. Und das einzige Game, glaube ich, wenn ich jetzt da schnell durchscroll, nein, es hat noch zwei, nochmal eins, wo nicht auf dem PC kommt, ist das einzige, was mich würde interessieren, weil ich es nie gegamed habe. Fallout New Vegas habe ich nie gegamed. Und das sage ich ja sensationell.
Das ist cool, ja.
Ah, das aber ist okay. das ist nur auf der Konsole. Gut, easy. Ah, spielt nicht so eine Rolle.
Ja. Und dann das andere, der gibt es schon auf der Xbox, jetzt gibt es ihn auch noch für PC, der EA Play. Mhm. Der kommt ja, die Zusammenarbeit haben sie auch schon länger angekündigt. Und jetzt kommen, ich glaube eben ab heute, wo wir den Podcast aufnehmen, am Donnerstag,
am 10.
60 Games. Das ist noch Straub. Wo du einfach auch noch gamen von EA.
Also das sind nur EA, oder? Und die 20 Bethesda kommen noch oben drauf, dann hast du mal 80 neue Games.
Also 80 neue Games im Game Pass.
Star Wars... Jedi Fallen Order, FIFA 20, nicht das Neueste.
Es sind immer eine hinten drin.
Titanfall, Need for Speed, Madden, Command & Conquer, The Sims, oder ja. Star Wars Squadrons, das ist auch erst gerade, also letztes Jahr rausgekommen. Ja, das ist schon Killer. Squadrons. Und ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, der EA Play ist jetzt nicht das, was du nur 10 Stunden kannst gamen, oder kannst du die wirklich
folgen? Denn
EA hat auch zwei... Hat von dem Abo sind auch, glaube ich, EA Premier, was weiß ich, schlag mich tot. Und ja, doch, genau. Aha, es ist unterschiedlich. Es gibt Access Games, wo so Trial hast, du kannst die 10 Stunden gamen. Ja. Das ist, da gehört zumindest das FIFA 21 dazu.
Aha.
Für ihre Top Games. Und für die anderen, aber das heisst zum Beispiel Star Wars und das Ding, kannst du wirklich. Krass. Ja, gut, mal schauen. Jedenfalls ein Teil davon könnt ihr nur 10 Stunden gamen. Und die anderen kannst du wirklich voll. Also,
das
ist Straub.
Das sind all Mass-Effekte auch wahrscheinlich, oder? Yes, gerne Anthem.
grossartig.
Oh, Battlefield ist wahrscheinlich den. Ja, Max, sieht gut aus. Ich bin pumped.
Und eben, dann habe ich gefunden, damit wir nicht nur über Xbox reden, weil von PlayStation gibt es nämlich auch noch gute News. Die haben 10 Games, die sie einfach schenken. Die haben ihre Play at Home. Wie nennen sie das? Einfach wie ein Programm. Das haben sie, glaube ich, letzten Frühling, halt auch mit dem Corona-Zeugs, haben sie dort schon ein paar Games geschenkt.
Also wegen dem Corona-Zeugs. Ja. Ist ja das Hashtag Play at Home, bleib daheim und game.
Genau.
Ja. Aber
und
die Games.
Damit du dort auch etwas zu tun hast, kannst du jetzt 10 Games ab dem 25. März. Du musst dir einfach holen. Bis wann? Am 19.
Nein, am 19. ist einfach Horizon Zero Dawn ein ziemlich lang gratis. Ab dem 19. April. Also wer Horizon Zero Dawn noch nicht gegamed hat, ab dem 19. April ist es ein ziemlich lang gratis zu haben.
Also du kannst es holen, hast es nachher für immer, aber einfach nur in dieser Zeit kannst du es holen.
Genau.
So. Und das gibt die anderen betrifft es auch. Also dort ist Abzu, ist ein recht geiles Game, so ein Unterwasser.
Ist mal auf dem Epic Store auch gratis gewesen. Ich habe es mir dort mal gezogen, wenn ich installiert. Ja.
Ich finde es wirklich noch geil, es ist noch schwierig zu beschreiben, aber The Witness, ganz geniales Rätselgame, Subnautica natürlich.
Sehr geil. Res Infinite, Mann. Auch
genau die anderen vier sind auch für VR, also PlayStation VR, das Moss, Astrobot, Paper Beast und Thumper.
Thumper, ist ganz geil.
Ist nice. Ist schon so nice.
Ist eine super Auswahl, finde ich. Das ist nicht irgendwie, es ist echt kein Game jetzt da drin, wo ich finde, so, vielleicht, gut, ich kenne jetzt das Paper Beast nicht, aber die restlichen finde ich einfach, es ist sehr, sehr schön kuratiert.
Ich kenne kein einziges viele... davon.
Ich glaube, du, Lukas, hast sogar mal gesagt, die PlayStation Plus Games, das sind ja immer so die billigen Indie-Games, die niemand spielt.
Genau.
Und das hast, glaube ich, du mal gesagt.
Das kann
sein. Ich nehme an, viele denken so, wo halt einfach so die Mainstream gamen. Und dann ist klar, dann findest du darunter eigentlich nichts. Aber ich glaube, trotzdem viele würden es geil finden, wenn sie es würden spielen.
Ja, ich denke, es kommt halt auch wirklich darauf an, also mir, beziehungsweise du, ihr zwei noch mehr, haben halt einfach so viel und so täglich mit Games zu tun, oder wirklich so, also es ist euer Hobby, es ist euer Beruf. Meine ja ein Stück weit auch, aber nicht so wie euer, oder? Mein Bereich ist ein bisschen anderer. Und ihr, ich sag mal, ihr seid wahrscheinlich einfach an einem Punkt, also wo weißt du, so Mainstream-Zeug, es ist immer das Gleiche, es ist immer ein bisschen das. Also ihr sucht nach mehr, nach dem Indie-Zeug, das, was halt nicht so gewöhnlich ist und das, was eben ja, und ich halt nicht so viel Zeit zum Gamen und ich bin halt dort voll in dem Mainstream-Bereich. Da gebe ich ungeniert zu. Also wenn ich da so von einem ganz tollen Rätselspiel lese, so, ich habe die Zeit einfach nicht, um so Zeugs auch noch spielen. Das ist überhaupt nicht mein und darum, wenn ich da die Games sehe, für mich ist das wie so couldn't care less. Oder, also,
ja, weißt du, es ist halt...
Das ist mind-blowing, The Witness.
Das ist aber auch nervig. The Witness. Also wenn ich jetzt ein Game von denen müsste auswählen zum Spielen, würde ich, also wenn keine Zeit hast und findest, ich muss nur eins von denen, welches soll ich abladen, dann würde ich sicher The Witness nehmen. Das ist wirklich... Das ist so ein Game, da bin ich zur Nacht aufgestanden, aufgewacht, habe gedacht, shit, ich habe die Lösung. Habe den PC angestellt, habe meine Notizen... Literally, mein Tisch war voll mit Notizen, mit Scribbles, weil ich dachte, ah, so müsste es doch gehen. So, PC angemacht, Anne, yes, es ist die Lösung. Ganz geil. Da konnte ich nicht mehr einpennen. Das ist wirklich ein super geiles Game. Und es ist aber, weißt du noch, zum schnell die Indies sind ein bisschen grösser. Ich meine, das stimmt absolut, was du sagst. Weil ich meine, die grossen Games, ja, die spielen wir, die sind sicher gut gemacht, aber die richtigen Trouvailles, die findest du natürlich dort im Indie-Bereich und die werden ja dann später auch irgendwann kopiert von den grossen, oder? Es muss ja immer irgendjemand haben, der so Türen aufmacht. Die grossen Studios wagen eigentlich nichts, weil die müssen mega Cash machen, oder? Weil das ist eine dreistellige Millioneninvestition, sind Games mittlerweile, bei diesen AAA-Titeln, oder? Dort sind natürlich Indie-Studios schon wegweisend, weil die können einfach mal rauslassen und irgendwie geile Ideen oder Mods auch, oder Battle Royale, all das Zeug. Das war alles Mod vorher, gratis, einfach mal gemacht, einfach mal probiert und dann kopiert wurde für die Grossen. Ich glaube, auch das ist mit dem Grund, warum dass wir auch gerne dort ein bisschen das Zeug uns geben. Weil du, das ist so wirklich so ein Blick in die Zukunft, so eine Glaskugel. Ja. Was kommt in 3-4 Jahren? Was ist denn populär? Oder so. Oder kannst du auch, ja, vielleicht findest du etwas Zeug mega geil, das dann einfach nicht populär wird. Aber das ist schon cool.
Ich meine, bei denen geht es natürlich auch ums Überleben. Die können ja natürlich auch nicht einfach irgendwie 2 Jahre um ein Spiel arbeiten und verkaufen. Ich sage nur,
Das
sind dann vielleicht weniger betroffen, aber für sie ist vermutlich genau das gleiche Risiko. Oder?
Logo. Vielleicht einfach nicht auf die Masse angewiesen, so wie es AAA-Games
natürlich. Sind. Natürlich, nein, die sind vor allem, sie sind darauf angewiesen, dass es so eine Nische ist. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, ich spiele es einfach auch, weil sie einfach wirklich gut sind. Also wirklich, ohne wenn und aber. Ich finde einfach, die Spiele sind einfach, ich spiele die grossen genauso, weil die sind auch geil. Das ist halt irgendwie, so ein Red Dead, das ist halt irgendwie auch einzigartig, weil irgendwie, wer kann schon irgendwie so unendlich viele Menschen einfach verheizen und sie einfach an das Game anrühren, bis sie kaputt sind und keinen Bock mehr an Games programmieren. Das ist wirklich ein Scheiß einfach, aber mein Produkt ist krass nachher, oder?
Logo.
Nein, ich das wohl rechtfertigen mit dem.
Aber ich spiele ja das auch, weil ich sie gerne spiele und weil ich ein Gamer bin und so, ja. Also weißt du, das macht ja dann, das ist ja nicht der einzige Grund, weil ich finde, ich will mal schauen, was auch die AAA-Titles in 3 Jahren machen. Natürlich müssen die auch ihres Geld machen und müssen überleben und so. Und da bin ich ja natürlich auch mega happy, dann denen auch mal das Geld zu geben und so. Und weißt du, jetzt von diesen Spielen, die habe ich halt gekauft. Also vier von denen habe ich gekauft und sehr happy gewesen damit, dass sie sie gekauft haben, oder? Und zwar Vollpreis. Also ist ja meistens bei den Indies sowieso noch ein bisschen weniger, also von dem her, ja.
Ich glaube, Res Infinite und Paper Race noch nicht. Aber wo viel Geld haben wir übrigens gehört, dass das Neverending Story da, das Geldsumpfloch Star Citizen, die haben glaube ich jetzt 350 Millionen schon gesammelt.
Das ist auch wahr.
Die sammeln ja nur, das ist so Crowdfunding-mäßig, 350 Millionen. Abartig. Und ich meine, ich bin immer, also das Game wirkt immer noch so, dass es wie ein technisches Marvel ist, aber ob das denn Spass macht auf das Game, bin ich schon gespannt. Ja.
Aber komm. Noch schnell zu dem Star Citizen. Bist du dort ein Early?
Nein. Ich spiele es ab und zu in diesen gratis
Wochenende.
Habe ich schon ein paar Mal ausprobiert.
Ich habe eben dort ganz am Anfang bei dem ersten, allerersten Crowdfunding mitgemacht und dann hast du einfach die tiefste, weil ich nicht so viel Geld hatte, weil ich dort irgendwie Student war. Eben, so lange gibt es das schon. Oder einfach gerade angefangen an zu arbeiten, einfach wirklich keine Kohle gehabt. Habe ich halt einfach den 40 oder 50 Dollar Ding genommen. Und dann hast du ein Raumschiff bekommen mit Lifetime Insurance. Was auch immer das ist. Das heisst, aber offenbar musst du dann nicht noch irgendwie, wenn das Schiff kaputt geht, dann bekommst du einfach immer versichert und musst nicht darauf zahlen. Und das machen sie nicht mehr. Seit irgendwie zwei, drei Jahren, nachdem sie angefangen haben, Geld zu machen, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das heisst, die Schiffe mit Lifetime Insurance haben massiv Wert gesteigert. Jetzt habe ich einfach mit dem
Das ist wirklich, ich glaube, ein Viertelschiff im Vergleich zu allem anderen. Aber wegen dieser Lifetime Insurance gegangen, ich habe mich geschaut, da gibt es eine ganze Community, ich kann jetzt das etwa fürs Doppelte verkaufen. Das war also ein 100% Investment. Wenn ich nur, und das Game habe ich ja noch. Ich muss dann einfach im Game halt einfach ein Schiff kaufen ohne Lifetime Insurance und habe natürlich dann selber das Problem. Aber da habe ich mir eigentlich das Game finanziert. Aber das ist wirklich, das ist crazy. Das könnte man auch mal thematisieren, mal ein bisschen länger, mit irgendjemandem, der rauskommt.
Völlig. Mhm. Was ist das für ein Star Citizen? Ey? 350 Millionen US-Dollar in Crowdfunding gesammelt. Das ist crazy.
Ja, das ist crazy. Und darum ist es gesehen, mein rassiger Hintergrund. Schau, jetzt funktioniert es.
Funktioniert, hat das Update gemacht jetzt?
Es hat etwa 3/4 Stunde updated.
Es war noch schön digital.
Hey, nächste Woche komme ich. Sorry, es geht nicht. Jetzt habt ihr alle irgendwo geile, neonbeleuchtete Hintergründe. Das mache ich jetzt. So, jetzt wie viel Huren habe ich jetzt gesagt?
Also. Ich habe für 15 Stutz gestern in der Migros noch so eine Klemmlampe müssen kaufen. Ich habe gar keine Lampe gehabt, wo ich hätte in die Birne reinschrauben
konnte. Ich habe meine auch noch ein bisschen bläuer, damit es ein bisschen zum Fehlpass da. Moment, wo muss ich das machen?
Ich habe eigentlich Digitec blau. Du könntest das Blau dran, das Rot, dann können wir uns das Logo gerade machen. Komm, das nächste News. Jade Raymond. Das, über das haben wir auch noch diskutiert, ob wir überhaupt zu ihnen nehmen. Weil ich die Jade Raymond ehrlich gesagt ein bisschen langweilig finde, weil wer die nicht kennt, der hat nichts verpasst, aber die hat, hat sie Assassin's Creed am ersten mitgewirkt, auch noch ein bisschen am zweiten. Mhm. Und ist halt einfach auch eine von der ersten Frauen gewesen, in der höheren Position.
Sie hat es produziert. Einfach,
Produziert, aber das ist für mich trotzdem das Mitwirken. Ja. Sie hat es ja nicht allein gemacht.
Nein, also, nein, natürlich nicht, niemand. Aber sie hat einen wichtigen Job gehabt.
Genau. Sie hat einfach der wichtige, gut, sie ist nicht der Creative Director, sie hat eigentlich keine Ahnung, wer genau was macht, aber man hat einmal gesagt, sie ist einfach immer im Vordergrund gewesen bei diesem Game. Oder? Sie hat sicher dort eine entscheidende Rolle gehabt. Und ist einfach eine von der ersten Frauen gewesen, bei so AAA-Game, die so hoch dabei war. Und wirklich vermutlich einfach auch, wie sie gut aussieht, das hat sicher geholfen, dass sie all diesen Heftchen so abgedruckt worden ist. Und ich habe dann einfach nachher gefunden, irgendwie wird dann einfach immer wieder mit ihren Namen gebraucht, um neue Storys zu erzählen. Und eben mit ihrem Bild muss ich ein bisschen Werbung machen, aber irgendwie finde ich, hätte ich nicht mehr wirklich viel Relevanz rausgebracht. Aber das letzte grosse News war halt wirklich, weil sie von Google angestellt worden ist, um dort ein Studio zu gründen, für Google Stadia. Mhm. Und das ist ja jetzt eben, über das haben wir ja schon erzählt, das ist ja, die haben ja die alle geschlossen wieder in Studios. Und jetzt ist sie schon beim nächsten. Jetzt hat sie schon ein unabhängiges Studio, aber bei PlayStation. Sie entwickelt das PlayStation-Game. Haven heisst ihr das Studio. Und das ist nicht genau. Und das ist schon so, wir sind schon voll am Arbeiten und so. Ja, ist easy. Aber ich meine eben, also, weißt du, da würde ich jetzt noch nicht so viel erwarten, oder? Also, wenn die vorher gerade noch einen anderen geschafft haben, jetzt schon ein neues Studio auf die Welt gestellt. Eben. Und Ja, aber da frage ich mich einfach, wird die jetzt fest mit Vorschusslorbeeren überschüttet und wird ein zu viel einfach mit ihrem Namen einfach so ein bisschen Werbung gemacht. Für mich muss die jetzt zuerst mal wieder irgendetwas liefern, bevor ich die wirklich ernst nehmen kann.
Es ist wirklich lang her, dass sie, also Assassin's Creed, wie du gesagt hast, also, sie ist aber auch, also es ist eben wirklich die Frage, so Kollegen, Branchenkollegen haben sie immer wieder als brillante Visionärin bezeichnet, in tatsächlich Vorzuweisen ihrer CV. Ist jetzt nicht gerade irgendwie so, wow, brillante Visionär, bis vielleicht eben auf wirklich Assassin's Creed, aber eben, wie du sagst, auch dort. Ja, sie ist dort definitiv in einer Lead-Position gewesen und hat definitiv auch mit grossen Einfluss aufs Spiel gehabt, wenn sie vielleicht nicht Creative Director war. Aber es fehlt schon ein bisschen. Also, sie hat immer wieder auf andere grossen Games mitgeschafft: Watch Dogs, Splinter Cell, Far Cry, bei EA später auch Battlefront und so. Also, es ist schon nicht einfach jemand, oder? Also, es ist klar, es ist nicht klein irgendwie Molyneux oder was weiß ich, aber es ist schon, ich finde schon, es ist eine Person, wo man doch sagen kann, es ist schon lesenswert, wenn es eine News gibt, so, wo mich interessiert, was macht sie als Nerds. Vor allem, wenn sie bei Google Stadia den Lead plötzlich hat. Da bin ich eigentlich sehr gespannt, was das heisst mit Games. Weil wenn sie eigentlich in der Lead-Position war, ist immer etwas Gutes rausgekommen. Ich warte eigentlich darauf, dass sie die nächste Lead-Position wieder hat, wo ich wieder auf ein Game warten kann. Und das ist jetzt nicht Google Stadia gewesen, aber könnte Haven sein. Wo sie halt eben jetzt das erste Game wird jetzt ein Sony-Exklusivtitel sein und ich finde, das hat auch noch passt, um sich auch überlegen, ein bisschen, ja, warum, also einfach auch noch die Sony-Perspektive vielleicht schnell kurz anschauen. Sony-Perspektive, die jetzt, wie man gerade vorher gesehen hat, mit Microsoft und dem Game Pass, glaube ich, langsam wirklich den Druck gespürt. Das erste Mal seit Jahren wahrscheinlich, wo da von Microsoft kommt, wo wirklich mit Exklusivtitel langsam aber sicher kann, und dem Game Pass eine grosse Konkurrenz für Sony. Das haben wir ja schon oft gesagt in einem Podcast, dass das, glaube ich, wirklich so ein bisschen ihre Strategie ist, mehr den Game Pass fokussieren als irgendeine Konsole oder irgendeine Plattform. Und ja, Sony wird auf der Suche sein nach neuen IPs sozusagen, neuen Franchises, die sich exklusiv auf ihrer Konsole verticken, um immer noch um dem etwas entgegensetzen. Und wir wissen auch aus jüngsten Entwicklungen, Sony tut dann immer wieder einmal gern die Studios, die zuerst, die eigentlich unabhängig sind, die zuerst für sie Exklusivtitel entwickelt, früher oder später kaufen. Also Insomniac ist von Sony gekauft worden, oder Sucker Punch, wo Ghost of Tsushima gemacht hat. Und ja, wer weiß, vielleicht ist der Raymond ihren nächsten Posten dann früher oder später Sony, oder? Also who knows?
Ja, ja. Ich habe jetzt eben nochmal die Dinge noch angeschaut, aber eben, das ist, also ja, ich meine, das sind grosse Namen, die sie da ihrem Lebenslauf hat, aber ich meine, wirklich gut angekommen sind dann nicht wirklich alle davon. Also, ich meine, weißt du, Watch Dogs 1, Assassin's Creed Unity, ein riesen Fail am Anfang, Far Cry 4, ich meine, das ist einfach ein schlechteres 3 gewesen, aber ich meine, klar, es war easy gewesen. The Mighty Quest for Epic Loot habe ich noch witzig gefunden, aber von dem redet kein Mensch. Und Star Wars Battlefront 2, also, ich meine, von dem muss man auch nicht reden. Das ist jetzt gut, aber dort hat sie sich nichts mehr dazu beitragen.
Battlefront 2, gell? Ich habe gestern, purer Zufall, ich habe einfach mal wieder Bock gehabt, zum reinschauen, habe mich eingeloggt und dann ist die Meldung gekommen, jetzt sind da die Ultimate Edition abladen. Endlich nach 2 Jahren ist das Spiel komplett. Ist wirklich so gemeldet. Also die Werbung war, nach 2 Jahren ist das Spiel jetzt komplett. 2 Jahre kostet, sie haben natürlich das Gewicht gelegt auf 2 Jahre kostenlose Upgrade. Immer wieder bekommen, neue Inhalte und so, alles immer kostenlos, weil das ist ja beim ersten Battlefront noch nicht kostenlos gewesen. Da hast du ja, glaube ich, immer gezahlt, so seasonmäßig. Und für sie haben natürlich das ein bisschen so, und ich einfach gefunden, so, ja, das ist so heutzutage. Das Spiel kommt raus und ist 2 Jahre später komplett. Das ist einfach eine spannende Entwicklung. Naja.
Ja, gut. Ja, spannend wird es beim nächsten, wie sich denn das entwickelt. Da kann Luca, du hast da vielleicht mehr zu sagen, aber Netflix versucht mal wieder gegen das Profil-Sharing, Account-Sharing vorzugehen. Mhm. Wie sieht das jetzt aus? Haben sie da jetzt bessere Chancen? Muss man jetzt Angst haben?
Nein.
Ich zahle ja.
Ja, look, ich finde, also Netflix, also es ist ja kein, also ich sage mal so, es ist ein offenes Geheimnis, dass wahrscheinlich die Hälfte von allen, jeder zweite Netflix-Account geshared wird mit Leuten, die nicht im gleichen Haushalt
sind. nicht im gleichen Haushalt sind, das ist eben das.
Oder? Nicht im gleichen Haushalt, genau. Also du darfst ja dein Netflix, es gibt ja ein Family-Abo, wo du darfst sharen mit Leuten im gleichen Haushalt. Aber nicht mit Leuten außerhalb vom Haushalt. Das ist ein Verstoß gegen die Richtlinie. Und wir machen das, sind wir ehrlich, wir machen das mehr oder weniger alle oder eben jeder zweite von uns. Und Netflix weiß das ganz genau. Aber sind in den letzten Jahren, ich sage mal so, sie haben das nicht gut geheißen, aber sie haben es toleriert. Sie haben nie gross was dagegen unternommen. Sie haben immer wieder gesagt, es ist zwar nicht so toll, aber ja, es ist auch gut, dann können mehr Leute Netflix schauen. Das hilft uns ja auch, wenn mehr Leute Netflix schauen, als wenn die Leute halt eben kein Netflix schauen. Und darum haben sie das mehr oder weniger toleriert. Und jetzt ist eben seit neuestem bei so einer Testgruppe, also es gibt ja immer wieder, Netflix macht immer, wenn es neue Features einführen, hat das zuerst mal eine kleine Testgruppe auf das Zugriff und du bekommst es dann irgendwann mal über, ja, wenn es dann reif ist, ein halbes Jahr später oder so. Und die haben jetzt bei dieser kleinen Testgruppe quasi eine Nachricht aufpoppen lassen, wo steht, wenn das nicht, ist das dein Account, beziehungsweise wenn du nicht mit dem Accountbesitzer im gleichen Haushalt lebst, dann brauchst du einen eigenen Account, um weiterzuschauen. Dann musst du sagen, okay, ich lebe im gleichen Haushalt, dann wird eine Bestätigungsmail am Besitzer oder Besitzerin geschickt und mit dem irgendwelchen Code, dann einen Text, und den musst du dann bei Netflix eingeben, zum verifizieren, dass du tatsächlich mit der Person im gleichen Haushalt lebst. Aktuell ist es aber noch so, dass du quasi du kannst sagen, ja, ich lebe mit der gleichen Person im Haushalt, dann wird der Code geschickt, aber du musst den Code noch nicht eingeben, zum weiterzuschauen. Du kannst das wie Delay und sagen, ich tue den Code später eingeben und einfach weiterschauen. Damit halt irgendwann mal später die Meldung wieder aufpoppen. Die poppt dann immer wieder und wieder auf und du hast immer wieder Delay und das passiert vorerst nicht. Und Netflix sagt offiziell, wir wollen einfach mal sicherstellen, dass die Leute dass kein unbefugter Account Zugriff auf den Account hat. Also kein Hacker, wo irgendwie sich auf deinen Account eingeloggt hat und jetzt einfach Netflix schaut, ohne dass du es merkst. Also, ja, nein, ist klar. Oder?
Gut, aber jetzt, sowieso, aber gut, jetzt mit dem System würde das gar keine Rolle spielen. Selbst wenn einer meinen Account würde hacken. Würde mitbenutzen, würde ich so gar nicht erfahren, dass der...
Genau. Also es ist darum eben die Meldung.
Ich Mail bekomme also, ich komme immer das Mail über den mit dem Code. Muss ihn einfach nicht weiterleiten, weil er niemand braucht.
Ja, genau. Also du kannst, also beziehungsweise du kannst, wenn ich jetzt mit dir würde Account share, du könntest mir tatsächlich den Code geben, ich könnte es eingeben und ich werde nie mehr behelligt von dem.
Ja,
von dem okay. Aber,
sonst bekomme ich einfach immer Mails
über. Einfach, also ja, okay. Ich, als ich, wo es share mit dir, ich bekomme einfach immer wieder die Nachricht, die aufpoppt. Ja. Ich muss es immer wieder halt sagen, ja, ich gebe das dann schon mal ein und du bekommst immer wieder Mails und sagst, okay.
Ja.
Und die also was die Leute jetzt halt aus dem rauslesen, ist, dass Netflix halt mal wieder einen Versuch unternimmt, ein bisschen gegen das Account. Weil, warum poppt die Nachricht auf? Irgendwie scheint Netflix in dem Fall zu wissen, dass du nicht im gleichen Haushalt wohnst. Oder vielleicht nicht im gleichen Haushalt wohnst. Oder? Um das geht es eigentlich. Und um die Frage, wie findet Netflix das raus? Wie können sie wissen, dass ich, wenn ich mich an meinem Fernseher einlogge, nicht am gleichen Ort bin wie, keine Ahnung, die Person, womit ich es teile, am anderen Ende vom Land. Und das, was am wahrscheinlichsten ist wahrscheinlich IP-Tracking. Ja, also,
das ist das Einfachste,
dass man kann mit IP halt einfach... dass sie sehen, okay, die Person loggt sich nicht mit der gleichen IP auf den Account, dann ist sie wahrscheinlich nicht im gleichen Haushalt, dann schicken wir mal so eine Nachricht, oder? Und was dort wahrscheinlich auch ein bisschen problematisch ist, ist, dass ja, wie will Netflix zum Beispiel wissen, wenn ich in einem Hotel bin und dort einfach von einem anderen WLAN aus, oder ich bin beim Kollegen daheim, ist im WLAN und logge mich auf meinem Netflix-Account ein. Es ist ja mein Account, aber ich logge mich dann nicht mit meiner IP-Adresse, womit ich mich sonst normalerweise einlogge, bekomme ich dann die Meldung gut, auch oder nicht? Oder?
Aber es wäre nicht schlimm, du gibst ja dann einfach den Code und gut ist.
Ja, für dich in dem Sinne so, genau. Eben. Also was die Leute halt wirklich einfach aus dem heraus ableitet, ist, okay, Netflix versucht wahrscheinlich herauszufinden, wer ist wirklich, also wer shared den Account, wer sollte nicht darauf Zugriff haben und das dann zu verhindern. Im Moment, sind wir wirklich nicht an einem Punkt, wo es dich gross stört.
Und oder wo Netflix, die werden sperren. Es ist so ein bisschen, das ist einfach für alle Ex-Freundinnen und Ex-Freunde, die noch dort schmarotzen auf ihrem Ex-Partner, ihrem Netflix-Account. Und der hat das nicht gemerkt, oder die, ist das ein bisschen scheiße. Mir ist übrigens ein Netflix-Account mal gehackt worden, und dann haben sie das Passwort geändert. Ich habe es erst gemerkt, wo irgendwie weirde Serien, die ich gar nicht geschaut habe, irgendwie, plötzlich zum Weiterschauen gewesen sind. Und dann nachher habe ich dann einfach mein Passwort geändert und irgendwie so, hast du ihnen können schreiben und sagen, hey, ich bin gehackt worden, dann und dann. Dann haben sie alles wieder zurückgesetzt.
Das ist mir noch weird. Ich habe das einfach oft schon das Gefühl gehabt, weil ich habe mir gesehen, so die IP, das bekommen wir sicher manchmal auch, dort hat sich jemand eingeloggt. Und ich habe aber auch schon gemerkt, und das haben mir auch meine IT-Kollegen gesagt, das ist einfach manchmal so, dass du, selbst wenn du dort, wenn ich zu Winterthur bin, hat es das Gefühl, ich sage, weiss nicht, wo das Neuchâtel oder so, weil einfach die komische das Rerouting, was weiss der Teufel was, darum, weil am Anfang, ich dann immer gefragt, du warst einer von euch irgendwie eben in Watt oder so, und dann nein, voll nicht. Genau darum eben, würde ich mich wiederum fragen, wie genau, was bringt, dann bringt mir das gar nichts. Also dann, wenn das jetzt schon so unzuverlässig ist, dann würde ich mich fast wundern, wie wollen sie denn das machen. Mhm. Vielleicht kann man es auch gleich irgendwie neu tracken. Aber ich habe auch schon mal im Fall dann eben das Passwort zurückgesetzt und dann kannst du über die Webseite sagen, log alle aus. Mhm. Hey, und die eine ist fängst nach etwa 3-4 Monaten gekommen und hat gesagt, hey, hast du mal das Passwort geändert?
Ja gut, die hat einfach nie Netflix geschaut.
Ich habe es dir ja schon, nein, sie hat es immer geschaut.
Und das ist
ständig am Zeugs schauen. Und die hat es gar nicht ausgelockt. Und mich hat es im Fall auch nie nicht ausgelockt.
Okay.
Also die Funktion hat überhaupt nicht funktioniert.
Also ich habe das auch mal gehabt. Ich bin auch mal gehackt worden. Ich glaube, wir sind alle mal gehackt worden.
Ja, gell? Also gehackt worden sind wir ja vermutlich nicht. Das ist ja wieder so der falsche Begriff, oder?
Ja.
Wir sind einfach irgendwo...
Ich weiß nicht, ich habe einfach
immer... geleakt und jemand hat es wirklich
gebraucht. Ja,
ja. Ich habe einfach immer E-Mails bekommen mit Leuten, die sich aus Indonesien und Mumbai und so einloggen. Und dann habe ich gemerkt...
Okay, das ist ein bisschen weiter als...
Ja, was eben genau. Also, darum sage ich. Mein Account ist schon wahrscheinlich...
Okay. Halt dann zu einem Bollywood-Movie an, wenn du
hast. Es einen Bollywood-Film gehabt, wo ich dachte, hä?
Ja, okay, das war ja wieder ganz rassistisch. Gottverdeli, nein, ich sollte aufhören.
Aber es hat. Ja, nein, wir machen das. Das ist nicht so gemeint. Aber Ich habe eben dann auch Passwort zugesetzt, alle rausgehauen und seitdem ist das nicht mehr gekommen. Also ich nehme mal an, hat funktioniert damals. Aber was ich noch kurz will sagen, bei dieser ganzen eben, Aktion, wie Netflix muss natürlich schon vorsichtig bleiben. Und der Grund, warum sie bis jetzt das Ganze auch immer mit dem Sharing ein bisschen toleriert haben, ist natürlich auch, ja, also sie machen einerseits Preiserhöhungen, was die Leute schon ein bisschen anpisst. Wenn du jetzt auch noch irgendwie das mit dem Account-Sharing so tust, also so einschränken und dann beachtest, dass halt immer mehr Konkurrenz jetzt auch hast, als im Vergleich von 5 Jahren. Wo die Leute wirklich easy sagen, weißt du was, fuck it, mache ich ja keinen Netflix-Account mehr. Sie dürfen es auch nicht zu weit treiben. Also sie wissen, verhindern gerne, ja, aber sie dürfen, sind fast ein bisschen dort gefangen drin, dass sie es gar nicht allzu fest dürfen durchsetzen.
Ja, und vor allem gibt es natürlich auch wirklich ganz viel, gut, jetzt sind während der Pandemie vielleicht ein bisschen weniger, aber ganz viele Cases, wo halt wirklich irgendwie jemand am Geschäftsmann auf Geschäftsreise hängt sich schön mal am Abend im Hotel dort ins Netflix rein und die Familie schaut aber daheim und so. Und ich meine, das um all das irgendwie können auseinanderfädeln oder so, oder keine Ahnung, wie das willst du machen. Mhm. Der Verwaltungsaufwand ist ja dann auch wahnsinnig für all die Anfragen, was heisst, hey, sorry, wir sind im Fall da nicht. Also weißt du, wenn du anfängst, sperren einfach mal so flächendeckend, dann musst du irgendwie ein neues Supportcenter mit 1000 Angestellten auftun, oder? Ob das Interesse von Netflix ist, glaub's
dann sage ich einfach, wenn ich sage, mein Kollege oder so etwas aussperrt, dann haben Leute ja und sagen, hey, ich bin bei meinem Kollegen daheim und habe mich dort mit meinem Account eingeloggt und dann haben wir zusammen ein bisschen geschaut, das machen wir einmal pro Woche, jeden Dienstag, was weiß ich, das ist normal, das ist aber mein Account, ich zahle den. Also,
ja, aber irgendjemand muss ja dort eine E-Mail beantworten auf der anderen Seite,
ja, genau,
oder deine Anfrage. So.
Ja. Gut, ich glaube, das wissen wir eigentlich auch alle, oder hast du ja der im Internet schon eine neuere Identifikation zuweisen als jetzt nur die IP. Wo ich glaube, schon Wege zum herauszufinden. Gut, eben, wie gesagt, das stimmt. Aber wiederum brauchst du sie auf vielen Geräten oder den Fernseher und so identifizieren. Es ist sicher nicht ganz einfach. Aber ich finde den Punkt super. Weißt du, noch kurz zu sagen von Luca, dass sie gar nicht viel können machen dagegen, weil ich habe gerade einen Kollegen von mir hat gesagt, also er wüsste nicht, wenn das 20 Stutz würde kosten, weil er teilt es mit 4 Leuten oder so. Und wenn du natürlich willst, das 4K-Abo ist, genau, ist ja logisch, oder? Mhm. Und also ich müsste mir das also einfach verdammt gut überlegen. Also genau, dann ist es, wie du sagst, dann, ich habe jetzt noch HBO, ich habe noch Disney, Amazon brauche ich noch gelegentlich von dir, aber wenn ich jetzt all die müsste selber brauchen, also dann fällt einfach was weg und dann weiss ich ehrlich noch nicht, ist Netflix, wo eben genau gerade so gut ist, dass man das Abo immer behaltet.
Ja, genau.
Aber ich meine, ich habe keine Must-Season-Reihe, dann würde ich es wirklich vielleicht einfach anfangen lösen, wenn ich wieder Stranger Things weiter schaue oder The Witcher weiter schaue, aber dann könnte ich all die Abos immer.
Mhm. Aber
und dann verliert, ja.
Wie viel kostet es 4K?
21,90.
Also ich habe es über Ami-Ding, dort ist aber nicht der Preis gerade hoch, dort ist es ein günstiger. Aber ja, ähnlich. Vielleicht $18 oder so.
Ah ja, gut. Das ist nochmal ein Grund, wieso dass ich jetzt noch ein bisschen chillen mit dem 4K-Fernsehen. Ich bin ja immer noch auf dem Full-HD da.
Hast du aber auch mehr Leute können gleichzeitig schauen.
Ah, also, es ist dann der gleichzeitig an das Family-Abo. Okay, gut, okay.
Genau.
Also sie haben, glaube ich, drei Dings oder Segmente irgendwie und bei jedem können auch gerade ein bisschen mehr Leute gleichzeitig schauen, aber das kommt bei uns so selten vor. Also weißt du, selbst wenn du es mit 5 Leuten teilst.
Hat meine Freundin im Ding geschaut, im Wohnzimmer und eine Kollegin, die auch über mich läuft, die schaut sonst aber eigentlich nie. Die hat sich, wenn sie mal Bock hat und so. Und dann wollte ich rein und nach einer Stadt Hessen gerade 2 drinnen und so. Ja. Und die Stadt dann voll was, weißt du, weil ich der Chef bin von dem Account, was, dass die 2 schauen. Dann nachher habe ich so creepy meiner Kollegin geschrieben, du, wieso schaust du Staffel 2 von New Girl? Episode 3? Und sie so, what? Wieso weißt du das?
Grossartig.
Gut.
Okay, also.
Wo stehen wir da? Ja,
Wir hoppen jetzt über. Wenn es das macht, hoppen wir über in den Big Screen.
Wir machen den sogenannten Sprung nach Palm Spring. Das geht nicht auf.
Palm Sprung. Fast. Dann sagt ihr mir, ich mache schlechte Übergänge. Aber ja, Palm Springs. Wir dürfen eigentlich, man sagt gar nicht zu viel dazu. Also, wirklich, ich kann da einfach ich kann den eigentlich kommentarlos empfehlen. Ich finde, das war wirklich ein super Film gewesen. Auch meine Frau hat mitgeschaut. Das fragen mich Kollegen immer bei Filmtipps. Kannst du es mit der Freundin schauen oder der Frau? Ja, sie hat es grossartig gefunden. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin. Ich glaube, man hat einfach ich lustige Filme gesucht oder so. Und dann hat es mir den vorgeschlagen mit dem Andy Samberg, das ist ja der von Brooklyn Nine-Nine, mhm, wo ja viele Blödelfilme macht. Mhm. Und der ist jetzt aber, genau, ist jetzt nicht so ein Blödelfilm. Es ist Christine Milioti, die spielt auch noch mit. Die ist How I Met Your Mother. Sie ist Mother, wo am Schluss dann vorkommt. Mhm. Und der J.K. Simmons ist auch mal wieder dabei. Genau, also eben, ich kann wirklich auch sagen, schaut einfach, je weniger das du weißt, wo ich an den Trailer habe ich eigentlich noch, glaube ich, 30 Sekunden abgestellt.
Ich habe 20 Sekunden. Okay. Ich habe jetzt gerade abgestellt.
Ich habe dort, wo ein Pfeilbogen zum Einsatz ja kommt, habe ich gefunden, okay, gut. Nein, ist gut. Ich muss schauen. Und
gibt es wo?
Genau, wer jetzt gleich mehr wissen, der beste Vergleich ist einfach, es ist ein wie täglich grüßtes Murmeltier, Groundhog Day, aber einfach ein bisschen moderner und hat einfach noch ein einen anderen Twist und es ist sehr gut. Okay. Das ist wirklich locker, aber auch also lustig und auch ein bisschen Drama. Sympathische Personen, es nimmt dich wunder, wie die Geschichte ausgeht. Ein geiles Setting und wirklich einfach lustiger Scheiß, was sie machen. Grossartig. Ich habe mich wieder mal richtig gut unterhalten gefühlt. Palm Springs, der läuft eigentlich nur auf Hulu. Ich habe noch geschaut auf Disney, eben, darum habe ich es dir auch noch geschrieben, ja. Luca. Aber bei Disney habe ich ihn nicht gefunden. Also ich glaube, bei uns ist er nicht drin, weil Hulu ist eben bei uns ja als Star. Dann müsst ihr halt euch irgendwie anders organisieren. Dann mein anderer Tipp, den habe ich, das ist ein Kickstarter-Ding gewesen, ich weiß auch gar nicht, du kannst glaube über die Webseite dann einfach direkt kaufen. Das ist ein Horrorfilm-Doku In Search of Darkness und jetzt ist schon der zweite Teil, die gehen etwa 5 Stunden. Und wenn du wirklich Horrorfilme geil findest, vor allem halt so Zeugs der 80er, dann eine absolut geile Doku.
70er, 80er. Auch die ganze Zeit alle Leute kommen vor und zu, oder was?
Ja, genau, jetzt im zweiten Teil ist also Lucio Fulci und Argento, Dario Argento und so vorkommen. Und so die Gallo-Filme.
Ja.
Und im ersten Teil, sind sie ehrlich gesagt schon, sie meistens ist so chronologisch, von 1980 an. Und zeigen dann wirklich einfach so ein bisschen die Highlights aus dieser Zeit. Und jetzt im zweiten, ich könnte das im Fall ehrlich gesagt jetzt nicht klar unterscheiden, die beiden Staffeln. Also weißt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, die eine hat eine andere Ausrichtung. Ich habe das Gefühl, es kommen einfach jetzt nochmal mehr Filme zum Zug. Und einfach das Spannende ist halt, dass all die Leute, oder? Die Gäste, die es haben. Das sind all die Schauspieler, die dort mitgemacht haben. Der John Carpenter oder eben der James Rolfe da von The Angry Video Game Nerd. Der Kane Hodder, das ist der, der Jason in vielen Dingen gespielt hat. Dann der andere Dude, habe ich den Namen vergessen, der, der in From Dusk Till Dawn ist, der, der mit der Penisknarre. Der ist ja ein bekannter Make-up-Artist und eben auch Schauspieler und im Horror-Business dick drin. Der Corey Taylor von Slipknot, der Robert Englund, der, der Nightmare on Elm Street, der Freddy gespielt hat. Wirklich, einfach sind alle dabei. Und das war einfach eine wilde Zeit in den 80ern mit mega vielen geilen, richtigen Effekten. Oder? Das ist halt
Practical Effects.
Ja, genau, Practical Effects. Und einfach, ey, die Filme sind so abartig. Also, das ist einfach das Zeug dort, was dort gedreht worden ist. Und dort finde ich eben, das ist meine einzige Kritik an dem. Ich finde zum Teil, ja, nicht fragwürdig, aber weißt du, die Filme sind ja auch, weißt du, so das, wie sagen wir, Sexploitation, weißt du, mit, also es hat viele Frauen, oder, die dazu reden, aber ich finde, sie sind dort oft ein bisschen zu unkritisch. Es wird schon auch kritisiert, aber weißt, viele von diesen Filmen, dort sind Frauen, sind die ganze Zeit nackt gewesen und es hat jenste Vergewaltigungsfilme gegeben, wo es auch oft einfach darum gegangen ist, irgendwie, dass man selber gleich einfach ein bisschen etwas zeigen kann und die Filme haben dann meistens Männer gemacht. Und gewisse Filme, die ich jetzt selber nicht gesehen habe, muss auch sagen, das sind einfach nur noch abartig. Und dann der einzelne Wrestler, der sagt dann einfach, aber er findet halt einfach, wenn ein Film etwas bewirkt bei dir, dann ist das irgendwie gut. Und das finde ich jetzt eine Aussage, das kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich finde nicht nur schockieren, finde ich, das ist mir nicht Zweck genug. Also weißt du, wie da der Serbian Movie, für wer den kennt, das ist einfach.
Das war schon wieder. Da muss ich nochmal sagen, was das jetzt schon wieder war.
Das ist irgendwie. Was ist dort die Story überhaupt? Einfach, dort geht es schlussendlich auch irgendwie einen komischen Kult oder was auch immer, wo die Leute Drogen verabreichen und dann machen sie alles. Und sie machen wirklich alles. Weißt du, von irgendwie alles Mögliche für Leute vergewaltigen, eigene Kinder und Frauen. Und, also weißt du, geht und alles explizit darstellen. Oder? Und so früher hat es natürlich, ist man fast noch ein freier gewesen mit dem. Und eben darum, ein paar von diesen Filmen damals, also, eben, also die sind dann schon sehr zweifelhaft. Und da hätte ich mir ehrlich gesagt, wäre es noch cool gewesen, wenn die Leute ein bisschen kritischer gewesen wären. Aber du merkst halt, die sind alles totale Horrorfans. Und ich bin auch ein Horrorfan, aber die sind wirklich auch, ich weiß auch nicht, noch nicht gegenüber gehatert. Und ich habe damals das Gefühl, denen fehlt so ein Distanz dazu.
Ja,
aber es ist jetzt nicht irgendwie, sie wird jetzt auch nicht mega schön geredet, aber gleich. Für mich dürfte es dann noch ein bisschen kritischer sein bei gewissen Belangen.
Es ist halt ein Problem, dass das Zeug wirklich sehr oft sehr schlecht gealtert hat, nicht nur in der Machart, sondern auch in der Narration und in der Erzählweise und so. Und das ist wahrscheinlich, wenn man das nicht dann aktiv hinterfragt, dann kann ich schon vorstellen, dass das so ein bisschen ja, angrenzt. Ich habe letztens habe ich übrigens den ersten, der gemeinhin als erstes Splatter-Movie von der Welt gilt, Blood Feast von Herschel Gordon Lewis. Übrigens von 1963. Ich finde, von einem miesen Budget von ein paar 10'000 Stutz haben sie den gedreht. Und es geht um so einen Bizarro-Dude, der irgendwie so einen ja, so ein Blutfest, ein altes Ritual irgendwie wettmachen und für das braucht er halt Menschenteile und so. Es ist aber alles huere cheap gemacht und so das Blut ist fast so surreal, dass der fast irgendwie, dass die fast blendet und so. Aber es ist wirklich noch, der Herschel Gordon Lewis hat sowieso so einen Style, der ist immer ein bisschen ähnlich und so. Macht auch 100'000 Filme, hat der früher gemacht pro Jahr und so. Aber es ist wirklich noch spannend, um das mal zu sehen. Auch die hat natürlich Frauenrolle, klar, 1963 und so. So, das ist natürlich logisch, da hat man ein bisschen müssen, da sind die Frauen dann nicht, nicht die emanzipierten Mütigen gewesen. aber auch das ist eine Empfehlung von mir, Bob Fist. Ja, übrigens.
Die einen sagen es dort selber, die Frauen, die dort gespielt haben, die sagen, wenn sie dort haben müssen, nackt die Dinge und so, da haben sie sich nicht wirklich wohl gefühlt und so. Also das kommt dann schon vor. Ja. Aber wirklich, so ist das insgesamt ein sehr positive Ding. Also, weißt, wirklich, weil das war eine Zeit zum Experimentieren gewesen, da hat man wirklich geile Sachen gemacht. Ja. In Search of Darkness. Übrigens, wer will, kann mir gerne schreiben, dann schicke ich ihm den Blu-ray, habe ich glaube, weil ich habe es digital und ich habe es als Blu-ray. Den ersten, glaube nur. Ich glaube, den zweiten habe ich jetzt wirklich nur digital bestellt. Werde ich aber will ich dann nie brauchen. Kann man gerne also einen schreiben, der unbedingt will. Der erste, wo man reinschreibt, dem schicke ich sehr gerne den Blu-ray zu vom ersten Teil. Übrigens, lustig, ich habe dort noch so ein bisschen Sachen über mich selber erfahren. Ich bin zwar nicht mehr ganz sicher, ob es da in dieser Doku vorgekommen ist, aber jemand hat gesagt, beim Filmen machen, der erste Film, der dreht man immer über sich selber. Ah. Und ich habe einmal, als ich gestalterische Matur gemacht habe, Berufsmatur, habe ich so einen Kurzfilm machen. Und ist mir wirklich, wenn ich jetzt nachher überlege, dann stimmt, ich habe natürlich eigentlich völlig meine eigene Situation dort, so als Single, wo irgendwie gerne ein Mädel hat wollen und so, gemacht.
Yeah.
Ist mir, glaube ich, beim Drehen, ist mir das eigentlich, ich glaube, ich bin überhaupt nicht so bewusst gewesen und jetzt zurückblickt, naja, mal, völlig logische Situation. Und es kann auch sein, dass einer bis beim Scrubs Podcast gesagt hat, aber ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, aber. Und das andere, auch dort in dieser Berufsmatur, ich bin nicht sicher, ob ich mal Evil Dead als meinen eigenen Film ausgegeben habe. Oder zumindest die Szene dort, weißt du, mit einer Kamera durch den Wald, weil ich weiss, der Lehrer dort hat das nicht kennt. Ich weiss nicht mehr, ob ich behauptet habe, ich mache meinen Film auch so oder irgendwie, aber ich habe das Gefühl gehabt, doch, vielleicht habe ich einfach gesagt, Mama, wir haben das auch so gedreht. Oder eben, möglicherweise habe ich einfach gesagt, doch, das habe ich so gemacht.
Was hast du das in der Kante, oder?
Nein, das habe ich habe das nachher nachgeholt.
Berufsmatur?
Ja, mich 20 Jahre, was kann ich nicht, 21 Jahre oder so. Weiß gar nicht mehr. Ja. Interessant war. Genau, und ich komme, dann lassen wir es. Der andere muss ich noch weiter schauen. Dead Pixels, das ist eine Videogameserie.
Ah, also, die hast du mir erzählt.
Ein britische. Genau, ich habe erst eine Folge geschaut. Ist schon sehr lustig gewesen, aber ich erzähle noch mehr, wenn ich noch ein paar Folgen geschaut habe.
Das finde ich lässig. Dann können wir nämlich auch mal darüber reden, dass. Da können wir auch mal über die grosse Kontroverse Big Bang Theory, wo ich etwas vom Schlechtesten finde, was comedy-mässig. Also ich finde es wirklich einfach schlecht. Aber da können wir die Kontroverse gut. Dann... Kleiner Teaser Thema. Auf den nächsten Podcast.
Grossartig.
Jeder, der mithaten will, eingeladen.
Ja. Genau. Also komm, dann springen wir noch kurz oder kurz oder lang in die Spielecke. Ich sage immer kurz,
Kommentarsektion zuerst mal haben wir heute noch. Dürfen wir nicht vergessen.
Ja. Also.
Oh shit, das hätten wir am Anfang sollen vielleicht also, noch sagen.
Hätten wir am Anfang angekündigt, ja. Habe ich cool. Dort nicht gesehen. Aber kommt dann Moondown. Über das wollte ich eigentlich vor allem reden.
Wir haben es gestreamt.
Luca und ich haben das gestreamt. Könnt ihr also nachschauen. Einfach die letzten 5 Minuten nicht. Dort hat der Sound gesponnen. Scheiße.
Das war super gewesen. Aber
Moondown ist ein Schweizer Horror-Rätsel-Game von Michel Ziegler. Ist, glaube ich, der andere verantwortlich mit seinem Studio Hidden Fields. Und das Spezielle daran, das Erste, was du siehst, ist eben die Zeichnungen, wo ich jetzt immer noch nicht sicher bin, ob das mit einem Kohlenstift gemacht hat. Aber es sind einfach so handzeichnete Skizzen, die er nachher eingescannt hat und dann ins Game dort rein visualisiert. Und sehr ein spezieller Stil. Eben ist das halt auch sehr monochromatisch. Hat, ich wirklich glaube nie wirklich farbige Elemente. Nein. Spielt in den Bündner Bergen, in Moondown. Also das Kaffee gibt es wirklich, so ein 300-Zählendorf.
300 ja, im Stream, wie wir erfahren haben.
Ja, im Stream hat auch jemand zugeschaut von dort.
Nein.
Und ja, wirklich, oder zumindest behauptet, er sei von dort. Ist, und genau, wir haben es eine Stunde gezockt. Es ist, genau, der kommt dann irgendwie in die Berge, weil sein Grossvater gestorben ist, kommt er wieder zurück in seine Heimat und er findet einfach an dem Tod, ist irgendetwas faul und dann geht er dem nach und dann hat es alles mit solchen unheimlichen Wesen und vielleicht einem Teufel, man weiß es nicht so genau. Und
Psychogeist.
Ich habe gestern den Abend nochmal gezockt und ich habe es ja jetzt wieder Bock, am Abend das weiterzocken. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich ein gutes Game. Es ist, wie soll man sagen, es ist ein Adventure oder Walking Simulator, wie man dann namens negativ sagt, weil die Rätsel sind sehr einfach, obwohl mein Kollege gestern er ist am Zocken gewesen und er hat die einfachsten Sachen, das ist die Schlüssel und so, nicht gefunden. Und dann ich so, ja, aber jetzt den dort geschaut, ich komme dort nicht rein. Ja, aber der kommst doch gerade über dort. Und also wir sind offenbar viel speditiver gewesen.
Obwohl wir irgendwie lang versucht haben, eine Batterie auf dem Fenstersims zu tun, obwohl gestanden ist, man muss eine Kerze nehmen.
Ja, aber die sind einfach gleich ausgesehen im Inventar.
Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, das ist eine seltsame Kerze, das ist sehr dünn. Für vielleicht ist es einfach so.
Ja, das ist gut.
Aber,
das ist wiederum der Nachteil von dem einfachen Stil. Aber am Anfang habe ich übrigens gedacht, ich finde es zwar cool, aber es ist witzig, dass sie in der Schweiz spielt und auf Rätoromanisch übrigens vertont ist, das ist sicher auch noch speziell. Habe ich gefunden, rein gameplay-technisch ist es jetzt nicht irgendwie speziell originell. Du läufst ein bisschen rum, eben, löst ganz, ganz einfache Rätsel, nimmst dort einen Schlüssel, machst du auf und dann geht es weiter. Das Tagebuch sagt dir immer, was du musst machen.
Also hast du schon.
Aber nachher finde ich dann doch, auch vom Setting, es wird dann auch visuell immer ein bisschen kreativer und wirklich die Sachen, die passieren, dass ich doch muss sagen, eben, es ist jetzt nicht nur interessant, weil es einen coolen Stil hat, ein bisschen gruselig und in der Schweiz spielt, sondern es hat wirklich, die Geschichte interessiert mich und es passieren viele weirde Sachen. Also es ist wirklich, bis jetzt finde ich es absolut grossartig und ich habe noch kurz die Länge nachgeschaut. Also ich habe einfach das Walkthrough angeschaut, das ist so um die 6 Stunden, innen 5,5. Finde ich jetzt auch gerade das Maximum. Also weißt, ich glaube, mehr wäre es dann, sind so Game, dann, also wenn es länger sind, zu lang. Mhm. Einfach weil dann ist es mir jetzt doch ein bisschen zu wenig aktiv. Aber hey, nein, ist wirklich mega geil mit eben so ein Schweizer Mythen. Also nehme ich zumindest da, ich kenne jetzt die nicht persönlich, aber es wirkt, was man von anderen Mythen und so und Fabel kennt aus der Schweiz, wirkt sehr angelehnt an die. Geiles Setting, mega schön gemacht. Also wirklich, Moondown könnt ihr euch PlayStation, Xbox und PC kaufen für knapp 20 Stutz. Also wirklich geil.
Voll. Und ich habe schnell meinen Senf dazu, ich habe ja zugeschaut. Und ich habe vorher noch gesagt, eigentlich so Indie-Games und so, ich bin eigentlich nicht so in der Market für das. Aber das Moondown hat mich tatsächlich auch nur schon vom Zuschauen recht gefesselt. Vielleicht auch ein bisschen so aus meiner Filmecke kommend. Ich liebe es, wenn du Mystery hast, ein Rätsel, aber ich sag mal, du weißt selber noch nicht mal so genau, was das Rätsel ist. Also es ist einfach, das Spiel fängt wirklich mit sehr wenig an. Du hast einfach den Grossvater, der gestorben ist und etwas ist irgendwie seltsam. Aber was genau und was du gehst herausfinden, also es ist wie so, ich liebe einfach, dass das nicht wissen, dass man selber darüber nachdenken, was könnte das sein, was ist jetzt da. Du spinnst, du fantasierst, du spekulierst und ich finde das mega, irgendwie mega spannend, herauszufinden, was genau, also weißt du, die Puzzlestücke zusammensetzen und irgendwie erst nach und nach langsam so auf die Idee kommen, ah, was ist was ist überhaupt eigentlich, was versuche ich da überhaupt genau herauszufinden, was da los ist. Und das fand ich mega faszinierend. Das hat mir mega gut gefallen. Einfach rein vom Erzählerischen her.
Cool. Ja. Wirklich, das einzige Vertonung finde ich jetzt nicht speziell gut. Aber ich kann mir vorstellen, dass dort einfach jetzt auch nicht, also ich kann sie nicht abwerten, aber dort ist vielleicht auch nicht die Auswahl zwischen extrem vielen guten Sprechern. Aber ich finde, die sind ein bisschen, die fallen ein bisschen ab. Andererseits eben, verstehe ich natürlich retromanisch auch nicht so gut, um es vielleicht einschätzen, wie das dann wirklich tut. Aber ja. Gut, dann genau noch das Letzte, was ich gleich noch kurz sage. Chicken Police, über das habe ich ja schon geredet. Ich habe es durchgezockt. Ist eigentlich auch wieder so ein Adventure-Game. So das Police-Detective-Game.
Ah, das ist das. Halt, ich habe gedacht, wann hast du das? Ah, das ist Film-Noir. Ja, ja.
Mhm. Ich habe so drei Übungen, bin ich durch gewesen. Und das ist eben genau Film-Noir, Sin City-mäßig sieht es aus. Und man spielt einen Gückel. Und die Welt ist halt voll anderen Tieren, aber eben Körper sind von Menschen. Und es war wirklich einfach ein geiler Krimi gewesen, spannend. Nicht jetzt irgendwie die überraschendste Story, also da kommst du dann gleich, ja. Es ist einfach wirklich, es ist ein typischer Krimi, richtig. Es war ein guter Krimi gewesen. Und was ich auch geil gefunden habe, sind dann, es hat immer wieder solche, weißt, solche Elemente wie irgendwie Verfolgung gesagt, kannst du aufs Auto schiessen oder eigentlich musst du irgendwie so ein, bist gefesselt, musst ein Seil lösen, musst du so dem Seil nachfahren, weißt du, so den richtigen Weg finden, wie so ein Labyrinth. Und du tust amix, verhörst die Leute und es hat gut und schlecht. Du weißt immer, wie seine Persönlichkeit. Dann steht irgendwie, er ist mega angriffig und so, bei dem musst du irgendwie auf das und das schauen. Mhm. Und ich finde es einerseits geil, das funktioniert wirklich zu einem Teil, also bei den Antworten, dann die wählst, wo du findest, okay, das, oder, glaub, mit dem kann ich einen am ehesten aus dem rauslocken. Und das gibt dann wie Punkte und am Schluss wertet sich, wie guter Detective das bist bei dem Verhör. Ich bin aber gar nicht sicher, ob es eine Rolle spielt. Also weißt du, was ist, wenn ich einfach eine Niete ziehe? Irgendwie, glaube ich, kommt schlussendlich immer deine Informationen über. Darum, ja, wenn es dann keine Rolle spielt. Aber ich habe doch irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich bin, meistens habe ich wirklich immer 90% gehabt. Mhm. Wirklich nur ganz selten bin ich mega schlecht gewesen. Das heisst, ich habe wirklich das Gefühl, es funktioniert eigentlich nicht zu lesen. Das habe ich noch cool gefunden. Und das andere ist, nein, du musst auch so Hinweise kombinieren. Dann nimmst du unten, hast so Bilder von den Leuten, die vorkommen, und dann hast du, also hast irgendwie irgendwelche Orte und irgendwelche Aussagen und kombinierst die mit so Schnürli und dann kommst du wie so eine Auswahl von 6 Antworten über, wo du musst jetzt wie beschreiben, okay, die hat eben vermutlich den umgelegt wegen dem. Oder dann musst du wie, was ich noch gut finde, denn, weil dann musst du dir wirklich Gedanken machen, okay, was ist eigentlich genau passiert? Also weißt du, warum gehen wir jetzt, weil sonst bist du bei diesen Games oder bei diesen Filmen, dann geht dich einfach meistens von A nach B, dann redet es mit dem und du checkst eigentlich gar nicht so, warum eigentlich der? Und da ist es wie so ein Zusammenfassen für dich eigentlich, finde ich auch noch geil. Und dort kannst du auch wirklich keinen Fehler machen. Es ist einfach so, oh nein, die ist falsch, die Antwort ist falsch, die Antwort, ja, die ist richtig.
Ah, ja, gut, ja.
Super.
Trial and Error. Aber genau, Chicken Police, wirklich, kann ich wirklich vollumfänglich empfehlen. Also den Rest lassen wir sein.
Dann.
Weil dann können wir nämlich noch zu unseren Leser-Kommentar,
genau.
Simon da schon freundlich uns reingehauen
hat. Ich habe, oder wir haben uns entschieden, ich bin jetzt halt einfach der, der die Rubrik heute betreut, und zwar haben wir 2-3 Leser-Kommentare bekommen. Ich habe 3 jetzt an der Zahl, den dritten habe ich nicht drin. Der Phil, der auch uns schon ein paar Mal geschrieben hat, das ist ein Kollege von mir, der tue ich das da einfach schon einmal rein, hat einen Podcast-Empfehlung und hat gemeint, wir hören immer den Podcast, der irgendwie Doppelgänger heisst oder so, da musst du jetzt mal schnell, da muss man Tech-Doppelgänger-Podcast, hat er gemeint, wir hören den immer, weil wir immer die gleichen Themen haben. Doppelgänger-Tech-Talk, so heisst er. Wenn man, also die, ich
hab gemeint, heisst noch Doppelgänger.
Doppelgänger, und er heisst noch Doppelgänger-Tech-Talk.
Nein, nein, das ist so meta.
Aber, wir hören den also nicht, wirklich tatsächlich nicht. Er hat,
ja, welche Folge kommt vorher raus? Müssen wir mal schauen. Ja,
die kommen am Sonntag. Also von dem her, ja. Es ist jetzt mit so
ganz einer Hand. Ganz klar geklaut. Der
Rest geklaut. Ja, ja. Und sagt dann nachher einen, für ihn sagt das Wochenpflicht, und er sagt, zwar nicht so unterhaltsam wie unser Podcast, aber trotzdem sehr gut.
Gar nicht.
Es geht dort aber auch wirklich mehr um wirklich so Tech-Firmen und so und auch um viel Finanz und so, ist ein bisschen länger so, und geht noch ein bisschen tiefer in die gewissen Sachen hier. Danke viel für den Kommentar. Dann Kommentar zum Selberrüsten. Den hast du mir weitergeleitet. Ich habe ja ein Ding, das ich testet habe, so eine Rüstmaschine, habe ich glaube auch schon erzählt. Wo da, ja, da, die, die wirklich super App-Anbindung hat und so, die haben wir jetzt schon mal reingestellt. Die kann man bei uns vorbestellen. Und dort ist oft der Kommentar gekommen, jetzt auch eben auf das, was ich es erwähnt habe, dass da offenbar Giftstoffe könnten irgendwo entstehen. Und dann wird immer auf so einen dubiosen YouTuber verlinkt, der Alexi Bexi heisst, ein Deutscher, der mir viel zu nervös ist und viel zu viel Faxen macht. Und der hat das Video, wo er dann nachher dort drin, der testet den Rüster und nachher wird er aufmerksam gemacht von irgendeinem Dude auf Instagram, dass es dort vielleicht wirklich könnte Giftstoff drin haben, was auch gar nicht falsch ist. Acrylamid ist das. Oder dann noch ein anderer, Furan Giftstoff. Und er tut dann das einfach so mal telgel mit irgendwelchen Seiten, wo er da recherchiert hat, wo er keine Quellen angibt, einfach dann nachher den Heimrüster auf die Seite stellen und sagt, hey, schaut, was er kaufen, dann, wenn es Kickstarter ist und so. Und ich bin jetzt das mal ein bisschen recherchieren und es ist tatsächlich eigentlich überhaupt kein Problem, weil du rüstest nicht so heiss, dass die Giftstoffe in einer Menge könnten entstehen, wo dann wirklich dich auch könnt, also vergiften. Es geht, das sind krebserregende Stoffe. Die hat übrigens in den Bombchips und so alles auch drin. Das Problem ist, in der Industrierüstung wird das, der Kaffee einfach viel zu heiß gerüstet und die müssen wahnsinnig Acht geben, dass das Furan und das Acrylamid nicht entsteht, weil die, oder du kannst dir vorstellen, dort lässt die Bohnen so schnell wie möglich durch, die grünen, oder, damit es möglichst schnell geht und möglichst viel kannst rüsten. Das heisst, die rüsten auf 400 Grad und plus. Ich rüste aber mit 250 Max, absolutes Maximum. Und das heisst, die Chance, dass das entsteht, ist noch viel kleiner. Darum schaut,
hast du sehr schön rüsterschiert.
Darum schaut doch bitte einfach und schickt mir einfach den Huren Alexi-Bexi nicht mehr ins Kopf, weil ich das Video zweimal geschaut habe, kommt er immer in meinem fucking YouTube-Algo rein. Und das ist immer, die Titelseite ist immer die gleiche. Er mit irgendwie so, also dümmer als wir drei schauen im Let's Play. Das faltbare Laptop und so. Und dann ist er so schnell geschnitten und er ist so nerviert mich so, macht mich so hässig, der Alexi Bexi.
Das pure Gegenteil von dem Engländer in dem Fall.
Das pure Gegenteil von James Hoffman, von dem Kaffee-Engländer, ja. Müssen wir auch mal schauen, das ist der beste Kaffee-YouTuber. Ich habe übrigens sein Buch habe ich gekauft, The World Atlas of Coffee, ist gestern gekommen. Okay. Sehr schönes Buch, das einen schönen Einstieg in die Welt vom Kaffee gibt. Ich habe zuerst gemeint, das sei ein Referenzwerk, ist es aber nicht. Es ist wirklich, wenn du etwas über Kaffee erfahren willst, kannst du das kaufen. Wunderschön gemacht, sehr schöne Fotos, viele Informationen. Cool. Aber eben, niemand mit Alexi Bexi schicken, weil ganz ehrlich, weißt du, er macht so einen auf MyLab, nur dass bei MyLab hast du alle Quellen und sie ist super recherchiert und alles wirklich solid, nicht so nervös, oder? Aber er macht so ein bisschen einen auf den und dem dürft ihr einfach nicht aus der Hand fressen. Glaubt dem nicht. Das ist jetzt, ich habe den vielleicht jetzt da ein bisschen diffamiert, vielleicht dazu unrecht, vielleicht gibt er andere Videos aus, die gut sind, aber das Video mit dem Rüster und dass der giftig ist, das ist Kopfdeli einfach da irgendwie der Spurenfängerei. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Miro. Der hat mir ein Mail geschickt, privat. Hat zuerst überlegt, apropos wer populärer ist, viel über mir oder dir soll es Mail schicken. Der Miro ist von Winterthur und hat dann nachher, weil ich match.
Was, du schreibst nicht mehr?
Ja, eben.
Ja, er hat mal mich in Betracht gezogen. Also ich habe da die Taschkarte gezogen.
Breitenbach, meine.
Ja, Breitenbach, Alter, sorry. Nein.
Hätte das nicht sollen sagen im letzten Podcast.
Nein, er hat mir geschrieben, weil ich Magic the Gathering erwähnt und auch mal einen grossen Lobgesang auf Monkey Island abgelassen und so. Und er ist Co-Geschäftsführer von einem Escape Room, der heisst Geheimgang 188. Die haben jetzt wegen Corona natürlich keine Gäste empfangen. Und anstatt dass sie irgendwie angefangen haben zu brüllen und ob sie die hohle Hand gemacht haben beim Bund, weiß ich nicht, aber vielleicht schon. Aber anstatt dass sie irgendwie gefunden haben, wir müssen jetzt da also einfach irgendwie ja, den ganzen Karsumpel über den Haufen rühren, haben sie eine Online-Version gemacht für einen Escape Room. Also es ist natürlich nicht eins zu eins das, sondern du kannst jetzt einen Online-Escape Room machen, recht schön illustriert, so wie ich das gesehen habe. Er hat uns auch angeboten, dass wir mal Probe laufen könnten. Streamen ist ein bisschen schwierig, weil Das ist ja dann eigentlich alles dann noch ja, gespoilert, Spoiler, oder? Logischerweise. Nicht, aber wir könnten, also uns hat das angeboten, danke vielmals für das. Es heisst geheimgang.ch, Sherlock Down heisst es. Ein Point-and-Click-Adventure. Und man kann sich dann so Tickets lösen und mit Kollegen, anstatt dass man einfach irgendwie über Skype nur ein Bierchen trinkt, kann man dann noch zusammen rätseln und ein Bierchen trinken. Also recht eine coole Sache.
Mission Escape.
Kenne ich natürlich. Ja. Ein Kollege von mir hat das auch schon gespielt. Und ich habe das auch schon wollen mit denen, die es noch nicht gespielt haben, zocken. Aber irgendwie sind wir einfach...
Also welches jetzt? Also wirklich so Online-Adventure, oder was?
Ja, ja. Ich habe gewusst, dass es geht. Ich habe das auch schon, cool. Eben, auch schon mal spielen.
Das, ja, könnten wir mal machen.
Das ist geil, ja.
Und ich danke vielmals für den Hinweis. Und ich habe Miro gesagt, eben, wir machen gerne einen Tipp da, machen ein bisschen Werbung für ihn, weil gerade so im Lockdown ist es ein bisschen schlecht. Oder weil jetzt während
dem Ding. Sicher.
Und ja, cool. Also Mission Escape bekomme ich auch regelmäßig. Ich mache auch regelmäßig Escape Rooms dort.
Bist du mal dann zu Baden gewesen?
Wie ist das denn mit dem... Jetzt darf ich es nicht spoilern, wahrscheinlich.
Nein, es gibt einen mit der Spanisch Brötli-Bahn.
Ja, genau, den habe ich gemacht. Ja, ist der cool, ist cool. Grossartig. Fuck, das ist einer der geilsten Escape Rooms, die ich je gemacht habe. Cool. Und ich habe schon viel gemacht, auch im Ausland. Ich mache das sehr gerne. Ich bin recht Escape Room.
Das ist wirklich lustig, ja.
Aber der ist wirklich so gut gemacht und so liebevoll gemacht. Also, wenn es wieder geht.
Wir haben ich glaube, sie heißt Escape Stories. Ein Spiel.
Ja!
Ein Brettspiel. Aber die gibt es mega viele.
Ja,
und die, wir haben die ausgelehnt, weil die einen sind, ich glaube, vier drin hatten, Huren Hit and Miss.
Ja.
Also weißt du, gut, die einen sind so ein bisschen, ist wie ein Game gewesen. Das habe ich noch witzig gefunden. Das war, glaube ich, ein Einsteigerin gewesen. Und aber nachher wirklich, die sind so, also weißt du, wir wirklich ein paar Sachen müssen nachschauen. Und selbst wenn wir es nachgeschaut haben, müssen wir sagen, also, das ist einfach nicht, nein, das ist einfach nicht logisch. Das ist einfach schlecht gemacht. Und sonst ist es eigentlich witzig, weil mit dem Handy, mit Sound und so. Ich mag das auch. Das Prinzip ist geil, aber es sind wirklich die sind Hit and Miss.
Ja, der Story habe ich auch mal einen gemacht. Aber nicht so, ich habe mal einen noch mit Puzzle gemacht, wo ich so. Der habe ich glaube, ja, der ist auch nicht so geil. Das sind das wirklich Hit and Miss. Aber sonst bin ich eigentlich auch mega Fan von diesen Home, dann einfach diesen kleinen Böxli, wo du kannst machen. Also ohne gross Firmenfans rundherum. Da gibt es auch Exit und so. Ich habe letztens einen gesehen.
Ah, Exit habe ich glaube
ich. Ja, Exit ist super. Und letztens habe ich einen gesehen mit Star Wars. Shit, ich hätte sollen kaufen. Ich habe den gesehen im Laden, kostet irgendwie 50 Stutz. Hast aber drei drinnen mit drei verschiedenen Star Wars Escape Stories und so. Und ich dachte, Scheiße, wieso habe ich den jetzt eigentlich gekauft?
Ah, aber die sind dann schon so, dass wenn du sie einmal gespielt hast, kannst du sie auch nicht mehr spielen, wie die Escape Rooms, oder? Mhm. Bei dem Escape Room zu Baden, aber dann hat der neu aufgetaucht, dann hat es drei Events gegeben, wo ich eingeladen war. Und dann ist man in der Escape Room. Zweimal war es noch eine Überraschung gewesen. Gut, zuerst mal habe ich es gewusst, dass wir gehen. Und dann bin ich so dort, ja, shit, jetzt habe ich ihn schon gemacht. Ja, einmal bin ich dann noch mit den anderen, aber es ist dann schon, weißt du, dass du nicht Tipps gibst. Und das dritte Mal habe ich gesagt, komm, ich gebe euch 10 Noten. Aber ich finde es mega geil, was sie machen. Und es ist ein bisschen scheiße, wenn du Gruppen empfängst und einer zahlt nicht. Und dann einfach, komm da, nimm 10 Noten. Ich habe schon gemacht, ich muss dann, komm dann aufs Foto. Aber ich finde es schon find's geil. Aber eben, das ist halt das Problem. Wenn du es fertig mal gemacht hast, dann ist es.
Dann ist es vorbei. Aber darum tun wir es auch immer wieder neu. Also da in Dietika haben sie auch ein paar geile, wo sie immer wieder neu machen. Im Moment aktuell ein Harry Potter Escape Room. Ach gut, ja, eben, jetzt ist halt blöd. Jetzt kannst du natürlich nichts machen. Ich mache da Werbung für etwas, was du gar nicht kannst machen. Aber es gibt einen Haufen richtig geile Escape Room da in der Umgebung.
Ja, und wirklich machen, wenn nachher die wieder aufgehen und so. Ich glaube, das sind wirklich so Leute, die sind mega leidenschaftlich dabei und die machen das mit so viel Herzblut. Und das ist meistens mal so ein schönes Nullsummenspiel, weil sie müssen Miete zahlen und alles. Machen da mit Sicherheit keinen grossen Reibach draus und so. Also, sobald die aufgehen, die ein bisschen unterstützen, finde ich. Habe ich ja Bock, mal wieder zu
sehen. Sind ja nicht alle Teils einkaufen, sozusagen. Also quasi die Räume, oder? Teils, aber tun sie wirklich alles selber machen. Wo ich habe mal auch so etwas ein Fantasy-mäßig gemacht mit Zauberstab und Click and Point und Zeugs. Das haben sie aber alles selber, die ganze Kulisse haben sie selber gebaut, die ganze Rätsel. Also du merkst richtig, die sind so krass leidenschaftlich dabei. Und ich finde das einfach hure geil mit den Kollegen zusammen. Ist mal etwas anderes. Ist mal nicht Kino, ist mal nicht Bowling, ist mal nicht. Saufen, sondern es ist wirklich einfach mal, also jedes Mal kommst du nach einer Stunde raus und denkst, das ist jetzt mal geil gewesen, so, oder?
Ja, du hast nachher einen schönen, kannst nachher einen Eis ziehen und kannst darüber reden, hey krass, und weißt du, wieso haben wir das nicht rausgefunden und es ist schon derbe und so, es gibt dann nochmal Gesprächsstoff, also weißt du, wenn du damit Dinge, wenn du nichts mehr zu reden hast.
voll, nein,
das ist mit in einem Escape Room. Dann kannst du wieder etwas reden.
Und sonst halt daheim, daheim mit diesen Exit-Boxen. Die unterhalten einem easy lang. Also, wirklich geil. Cool. Man kann wirklich geiles Zeug machen. Du musst da wirklich hure kreativ denken. Und plötzlich musst du mit der Verpackung etwas machen, wo du denkst, ah, oh,
Das liebe ich auch an den...
So Mindfucks, also das ist richtig.
Das liebe ich auch am... da gibt es sonst noch ein paar... Aber das ist die, noch vielleicht etwas letztes Pandemic Legacy haben wir durchgespielt, gerade vor der Pandemie. Wir haben den letzten Monat noch nicht. Und das ist dort eben auch so. Da kommt immer wieder etwas Neues dazu und du gehst rüber und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemachtes Zeug. Und das liebe ich auch. Wenn es plötzlich heisst, ja, schau in der Verpackung dort unten etwas, was nie auf die Idee kommen, oder?
Ja.
Finde ich mir geil.
Alright. Also kommt, dann hören wir doch mit dem auf. Könnt ihr uns inputzen, wie gesagt, könnt ihr uns sehr gerne schicken, wenn ihr noch selber in Kritik oder Sachen habt oder gute Themenvorschläge, was auch immer, könnt ihr an podcast.digitec.ch oder auf Discord könnt ihr uns schreiben oder wo auch immer. Und könnt uns, ja, folgt uns auf Twitter oder auf unserem Profil, damit ihr immer alles erfahrt, was wir schreiben. Habt ihr gerade noch irgendetwas gut Spannendes anzukünden, was bei euch kommt als nächstes?
Falcon and the Winter Soldier.
Ah, das fängt morgen an.
Ja.
Gut, viel Spass, das ist lässig. Oh, yeah. Und das habe ich.
Das habe ich auch null Bock drauf. Und mir kommt mein Mikrofon, eben, jetzt, wenn ich mein normales habe, schreibe ich da meinen Ratgeber noch fertig mit einem 8 oder 9 Mikrofon und der kommt dann irgendwann nächste Woche.
Ah, das ist dein Mikrofon-Ratgeber, ja, genau. Ja, logisch, ja. Ja. Bei mir ist noch mal so ein bisschen, ja, eben noch ein bisschen Kaffeemasch. Ich bin noch so ein bisschen in der Schwede. Ah, ich habe noch mit so ein paar Jungs, aber gut, das ist jetzt weniger Digitech, aber es sind halt, ja, wenn man das ein bisschen ausweitet auf ein bisschen Start-up und so, mit so ein paar Jungs geredet, die so Waschstreifen machen, das ein bisschen nachhaltig. Mhm. Und das Interview kommt dann bei mir mal. Sorry, dass ich jetzt da den hijacked habe für schamlose...
Digitech Galaxus, wir sind ja ein Unternehmen, nee, weißt du?
Ein Unternehmen. Sollen die Leute auch mal realisieren, dass wir da nicht nur PC und so verkaufen.
Also. Danke fürs Mitmachen und danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.